Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 16. Folge von Quality Downtime, eurem Podcast für die Zeit zwischen den Spieleabenden. Wir sind heute zu zweit. Ich bin hier, der Thomas, und bei mir ist der Dennis.
Hallo da draußen.
Wir nehmen heute auf an einem Karnevalsdienstag. Bei uns hier in der Eifel wird Karneval relativ groß gefeiert, sage ich jetzt mal. Wir haben sehr viele Umzüge und so. Wie ist das eigentlich bei dir?
Ja, ich bin ja im Moment eher im Norddeutschland und da ist Karneval nicht so ein großes Thema. Hier gibt's eigentlich die ein oder nur mal auf den Dörfern mal so eine ein oder andere Karnevalsveranstaltung abends, aber jetzt nichts Großes. Der nächstgrößere Karneval ist der Schutuvel in Braunschweig. Bei meinen Eltern ist das nochmal eine andere Nummer, im Ruhrgebiet. Da gibt es in Unna witzigerweise den kleinsten Karnevalsumzug Deutschlands.
Uff.
Gefühlt 100 Jahren. Den macht ein Einzelner.
Oh, ich wollte gerade sagen, weil wir hier haben auch einen ganz kleinen Dorfkarnevalsumzug. Da hätte ich jetzt gesagt, so, das sind nur so zwei Kindergruppen, die so die Straße rauf und runter laufen. Das ist bei uns, weil das Gemeindehaus renoviert wird und wir eigentlich immer eine Kinderkappensitzung haben, die aber seit 3 Jahren nicht stattfinden kann. Und dann habe ich jetzt gedacht, das sind schon echt nicht viele. Wie viel soll es denn bei dir sein? Aber ist weniger.
Es ist der liebe Herr Scherer, der das seit Menschengedenken macht. Der ist wirklich alt und macht das schon sehr, 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 sehr lange. Ich glaube jetzt 60 Jahre lang oder so macht er das schon alleine, jedes Jahr.
Ja, krass. Und sind dann auch Leute, die das sich angucken.
Ja, natürlich. Und ja, mitgehen im Prinzip. Aber es ist der kleinste Karnevalsumzug Deutschlands.
Ja, sehr cool. Ja, bei uns hier in der Gegend sind halt schon relativ große Umzüge auch. Von verschiedenen Größen, von 10 Fußgruppen bis aber auch 30, 40 oder so, wo die Karnevalsumzüge dann schon so, bestimmt 1,5 Stunden gehen. Gestern der in Prüm, den wir gucken waren, und dann bei heftigstem Mistwetter. Also gestern in Prüm, ich bin was später gekommen, weil ich von der Arbeit gekommen bin, hab dann noch die Hälfte vom Zug geguckt und meine Frau und meine Tochter standen dann da im Schneeregen. Das war wirklich sehr undankbar für alle Teilnehmenden, für die, die mitgegangen sind und auch fürs Publikum leider. Kann man nichts machen. Also das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, wo ich jetzt nochmal die Berichterstattung gesehen habe über Karneval, ist, dass hier in der Gegend, in der Eifel, der Karneval gar nicht so politisch ist. Ne? Wenn du jetzt so Richtung Köln guckst, da ist ja sehr viel Karikatur und so drin, politisch. Das ist hier eigentlich gar nicht der Fall.
So Umzüge oder so, auch wie gesagt in Braunschweig, aber sonst eigentlich gar nicht.
Okay. Naja, gut.
Norddeutschland.
Norddeutschland halt, ne?
Die, genau.
Ihr feiert anders.
Ja, das ist bei dem ihr tue ich mich doch so ein bisschen schwer hier so als Zugezogener. Also hier sind eher so die Schützenfeste die große Jahresveranstaltung.
Ja, ich glaube, sowas gibt's hier halt fast nicht. Also ich wüsste nicht, wo hier in der Nähe ein Schützenfest wäre. Aber ja, cool. Dann hast du, also ich war gestern auf dem Karnevalsumzug, aber du hattest gestern Spieleabend, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Ganz genau. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wetterbedingt waren wir jetzt nicht die größte Gruppe. Ich glaube, wie viel waren wir? 10, 11 oder so vielleicht. Ja. Anfangs.
Ist okay.
Ist okay. Aber ja, wetterbedingt, es hat ziemlich geschneit und da wollten dann nicht immer alle fahren. Da habe ich vollstes Verständnis für.
Was habt ihr gezockt?
Darüber würde ich gleich gerne ein bisschen ausführlicher reden, einfach weil das Spiele waren, über die ich ein bisschen mehr sagen wollen würde. Am Nebentisch wurde, Saboteur haben sie relativ lange gespielt und Moon Colony Bloodbath.
Okay, da hat man schon viel drüber gehört, ist ja jetzt rausgekommen in der deutschen Variante von Ravensburger, glaube ich, ne?
Ah, genau.
Ja. Ah ja, bin ich auch gespannt drauf, würde ich auch gerne mal spielen, weil es wird ja sehr gemischt aufgenommen.
Ihnen großen Spaß gemacht zu haben.
Ja, also das Thema ist natürlich mega, aber da müssen wir irgendwann mal drüber reden, wenn wir es mal gespielt haben. Aber du kannst ja einfach mal anfangen. Was liegt dir auf dem Herzen?
Also ich würde erstmal mit was Großem anfangen, und zwar was ganz Gerne. Großem. Bei mir ist nämlich Gloomhaven ausgezogen.
Okay, etwas, was nicht gespielt wurde, sondern von dem du dich getrennt hast. Das ist natürlich auch interessant.
Genau, und zwar eben, weil es nicht gespielt wurde. Ich hab's seit Jahren hier im Schrank stehen. Ich hab's günstig mal als B-Ware geschossen. Irgendwo an dem Karton soll angeblich ein Kratzer sein, den ich bis heute noch nicht gefunden habe. Aber dadurch war das immer noch teuer, aber vergleichsweise günstig. Und trotzdem stand es dann hier einfach ungespielt im Schrank. Ich habe Gloomhaven gespielt, und zwar digital mit Freunden, einfach weil die verstreut waren. Okay. Und ich kann zu dem Spiel auch gleich noch ein bisschen was sagen. Aber ich wusste einfach, dieses Spiel wird bei mir in physischer Form so eigentlich nicht auf den Spieletisch kommen. Dafür habe ich nicht die passende Gruppe. Und jetzt hatte sich aus meinem Bekanntenkreis jemand hat Interesse, und dann passte das. Dann habe ich mich davon mitsamt Pranken des Löwen getrennt und habe jetzt wieder einen Kallax-Würfel frei gehabt.
Das heißt, Pranken des Löwen hast du auch gar nicht angespielt?
Richtig.
Also, ich kann mal meine Geschichte ganz kurz erzählen. Mhm. Ich hatte auch Gloomhaven. Ich hab's gespielt, auch physisch. Zuerst mit meiner Frau. Meine Frau hat irgendwann gesagt, das ist mir zu gemein, zu blöd. wir hatten halt auch einfach ultra Pech. Also es war einfach nur noch frustrierend. Dieses eigentliche, ich puzzle mir meinen Weg durch den Dungeon, also jetzt ohne Spaß, sondern rein analytisch, das hat uns halt nicht so viel Spaß gemacht. Dann habe ich aber gedacht, zu der Zeit habe ich gedacht, das ist mein teuerstes Spiel, ich muss das doch weiterspielen, und habe gedacht, ich probiere es jetzt solo, und bin dann am Verwaltungsaufwand einfach gescheitert, den das Spiel einfach mit sich bringt. 1000 Marker, irgendwelche Zustände, die ich irgendwo tracken muss, zig Gegner, weil sich die Spieldesigner nicht dazu entscheiden konnten, einfach pro Szenario vielleicht 3 verschiedene Gegner, das bringt ja auch schon Varianz. Nein, es mussten allein 4 Elementare sein und sonst noch irgendwas. Und du kamst mit dem Markerlegen gar nicht mehr hinterher. Und nachdem ich in irgendwie so einen Höllenabgrund runtergestiegen bin und ich mit irgendwelchen zig Elementargegnern geflutet wurde, war ich so frustriert, dass ich gedacht habe, mein Tisch ist nicht mehr groß genug, um dem Ganzen Herr zu werden. Das Ding zieht einfach jetzt aus. Und dann habe ich's verkauft.
Hast du dann alleine mehrere Charaktere gesteuert?
Ich glaube, das muss man nicht, oder? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Es kann sein, dass ich mit beiden Charakteren, also den von meiner Frau und mir, weitergespielt habe. Hm. Weil ich habe die Kampagne weitergespielt. Stimmt, das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, dann habe ich mit 2 Charakteren weitergemacht.
Okay. Da, alleine da täte ich mich, glaube ich, ein bisschen schwer, einfach weil man so auch natürlich die gehen wir ein bisschen in die Mechaniken rein. Ich meine, viele werden Gloomhaven sicherlich kennen oder schon gespielt haben. Man spielt halt eine Abenteurertruppe. Jeder spielt mehr oder weniger einen Charakter. Und die Charaktere haben jeder ein individuelles Deck aus Karten, die man mehrfacher Hinsicht nutzen kann. Die Karten haben eine Unter- und Oberseite mit unterschiedlichen Aktionen zum Bewegen, zum Kämpfen und andere Dinge tun. Man kann im Laufe der Kampagne seine Charaktere auch weiterentwickeln. Man tauscht Karten immer nur aus dem Deck aus, also es kommen keine weiteren Karten in dem Sinne zahlenmäßig hinzu. Aber es werden Karten ausgetauscht, also man kriegt bessere Karten rein und kann schwächere Karten rausgeben. Und entwickelt so natürlich seinen Charakter in eine gewisse Richtung weiter. Man hat immer mehrere Optionen. Und ja, eine Karten können halt manche Dinge besser als andere, und man hat tatsächlich ein bisschen auch Entscheidungen, in welche Richtung man den Charakter so bauen möchte, was dieser Charakter so können soll. Und dadurch hat man eine schöne Progression, und irgendwann hat der Charakter halt das erreicht, was dieser Charakter erreichen wollte. Dann setzt man den Charakter zur Ruhe, und dann darf man einen neuen Charakter, den man im Zweifelsfalle gerade freigeschaltet hat, anfangen. Und dann geht das Spiel von vorne los, während man die große überreichende Story halt weiterentwickelt.
Genau, dann das ist ja so eine Frage. Ich sag mal, Gloomhaven ist so ein unendlich langes Spiel. Man spielt, was weiß ich, keine Ahnung, waren über 100 Szenarien drin. Davon hat man wahrscheinlich 80 gespielt, wenn man das durchgespielt hat oder so. Seid ihr so weit gekommen?
Wir haben es nicht durchgespielt, aber wir haben schon ziemlich viele Szenarien gespielt. Ich würde mal sagen, zwei Drittel, drei Viertel werden wir gespielt haben.
Ich habe die digitale Variante mit meinem Bruder gespielt. Und da sind wir auch gegen so eine Schwierigkeitswand gefahren, die uns keinen Spaß gemacht hat. Wir haben auf einfach gespielt, vielleicht haben unsere Charaktere nicht harmoniert, ich weiß es nicht. Wir haben es, glaube ich, einen Abend gespielt und haben gedacht, was soll das hier, wie sollen wir das schaffen, und haben es dann auch digital an Seite gelegt.
Ich glaube, es macht sehr, sehr viel, gerade im Zweispieler-Modus macht es sehr viel aus, welche Helden man zusammenspielt. Ja. Wir hatten zu viert gespielt und dadurch war es ein bisschen, ich glaube, das hat einfach ein paar Entscheidungen uns dadurch abgenommen. Dadurch hat man ein bisschen mehr Flexibilität und kann gewisse Dinge einfach ein bisschen anders angehen.
Ja, das glaube ich. Ich denke mal, bei so einem Kampagnenspiel ist ja sowieso immer die Frage, welche Motivation habe ich, dieses Spiel zu spielen? Ne? Bei Gloomhaven ist es, glaube ich, bei den Leuten, die das lieben, ist es eher dieses, ich will dieses Szenario knacken. Ich will das schaffen. Ich will hinter die Mechanik kommen und dieses Rätsel, wie das zu schaffen ist, meistern, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weniger die Geschichte. Die Geschichte, die ist so vor und hinterher geflanscht.
Weiß ich nicht. Ich fand beide Aspekte eigentlich sehr reizvoll, wobei ich dir recht gebe, dass sie nicht so miteinander verwoben sind, wie sie es hätten sein können. Die sind schon ein wenig irgendwie voneinander getrennt. Aber ich fand beide Aspekte gewisserweise reizvoll. Man muss dazu sagen, dass Gloomhaven halt wirklich schwer ist. Es verzeiht eigentlich keine Fehler. Die Szenarien sind dadurch eher eine gewisse Art Puzzle, bei der man rausfindet, wie man dieses Szenario halt knackt, wie man jetzt genau die Gegner angeht, ob man alle Gegner überhaupt so angeht, wie sie da sind, oder ob man erst andere Dinge macht, und hat man überhaupt Zeit oder Ressourcen. Man muss mit seinen Karten halt echt haushalten, weil die Karten werden immer weniger, die man zur Verfügung hat, und ja, wenn man keine mehr hat, dann ist der Charakter halt nicht mehr zu gebrauchen in diesem Szenario, und dann muss man gucken, ob die anderen das noch schaffen, und das ist alles dann gar nicht so einfach. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, und ich kann mir vorstellen, dass in gewissen Konstellationen und Konfigurationen, eventuell auch durch das Deck, gewisse Szenarien dann auch deutlich, deutlich schwieriger sind als in vielleicht anderen.
Definitiv. Naja, also ich weiß nicht, mir hat das immer, ja, mir hat das nicht so gefallen, dass halt du liest am Anfang einen Textblock, dann spielst du 2 Stunden, nachdem du eine Dreiviertelstunde aufgebaut hast. Das war ja auch noch so ein riesen Gloomhaven-Problem. Dann kommt danach wieder ein Textblock. Spiele wie Arkham Horror oder so, die machen das bedeutend angenehmer, dass du so ein bisschen Story auch während dem Szenario hast. Ne? Du erlebst quasi während dem Spielen die Geschichte, du machst eine Tür auf, du triggerst irgendein Ereignis, dann kommt noch ein Story-Happen oder so. Und das, finde ich, erhöht die immer Version bei sowas immer ganz stark, als wie wenn du einfach nur Textblöcke am Anfang und am Ende liest. Ist natürlich, wie du sagst, cool, dass man diese Geschichte hat, und du entscheidest dich ja auch für Wege, und das hat ja auch in gewisser Weise ein bisschen Auswirkungen.
Ja.
Aber ja, das ändert halt nicht so richtig was am Missionsdesign, das ja meistens war, töte alle Monster, so zu 95%. Und ich finde, es gibt viele Spiele, die das mittlerweile einfach angenehmer lösen, ohne Textblöcke, sondern einfach so die Happen immer reinschmeißen und dir vielleicht währenddessen noch kleine Entscheidungen geben.
Ja, also ich finde, du hast da sehr recht. Es ist ein bisschen sehr zweigeteilt zwischen Story und Kampf oder Szenario, je nachdem, wie man es nennen will. Das könnte ein bisschen schöner miteinander verwoben sein. Wobei ich beide Aspekte halt irgendwo reizvoll finde. Ich bin eigentlich mehr ein Story-Mensch. Die Story ist jetzt nicht so super krass, dass ich sagen würde, ich würde ein Buch darüber lesen. Aber für ein Spiel fand ich das schon nett gemacht, auch eben mit diesen Städteentwicklungen und so, was man da alles machen und freischalten und bewegen konnte. Das war schon interessant gemacht für sich. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich wirklich auf beide Aspekte einlassen, weil sonst entweder ist einem die Story total egal, dann fehlt aber auch irgendwo so ein bisschen der Antrieb, dann puzzelt man quasi nur. Oder man quält sich an den Szenarien ab und denkt, boah, ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Lasst mich hier mit diesem Rätsel in Ruhe, das geht mir auf den Keks. Man muss beide Aspekte eigentlich genießen. Wirklich das aus Gloomhaven rauszuholen, was dieses Spiel eigentlich bieten kann.
Hast du jemals das Buttons and Bugs gespielt?
Nein, weil es ein Solospiel ist.
Ja.
Ich habe es gesehen, ich fand es unglaublich niedlich, weil es so klein ist. Und aber ich habe es für einen Freund mitgebracht und habe es selber nie gespielt, weil Solo, ich spiele kein.
Ja, ich hatte mir das tatsächlich, bevor das quasi Buttons and Bugs hieß, war das ja eine Print-and-Play- Einhand-Geschichte, wo du quasi das ganze Spiel in deiner einen Hand hast und mit Handkrämpfen das gesteuert hast. Ne, das geht ja mit Buttons and Bugs, glaube ich, auch. Das habe ich ein paar Szenarien gespielt und es war wirklich interessant, weil das tatsächlich, obwohl das nur im Originalen 18 Karten waren, ich weiß nicht, wie das bei Buttons and Bugs ist, hast du quasi ein komplettes Gloomhaven gehabt. Ne? Ein komplettes Szenario, was du dann solo so spielen konntest, wie das so runtergedampft ist und dann trotzdem mit so vielen Regeln und so, das war schon krass.
Wie
das
gewaltig, ja. Also sowas finde ich designtechnisch einfach wahnsinnig interessant, wie man einen solchen Koloss an Spiel so runterbrechen kann. Das, ich meine, Gloomhaven, jeder, der schon mal diesen Karton auch nur, ich kann nicht sagen in der Hand, sondern im Arm hatte, weil ja, dieses 10-Kilo-Ding, ne, das alleine fast einen Kallax-Würfel komplett ausfüllt, das ist gewaltig. Das ist ein Riesenklotz. Und was da einfach an Zeug drin ist, das ist Wahnsinn. Und wenn man dann Buttons and Bugs sieht, das ja nun winzig ist, was da an Spiel drin ist, das ist ja heftig.
Ja, ja. Aber ich glaube, man kann festhalten, wenn man reingucken will, bei Steam ist das immer wieder im Angebot, kann man sich Gloomhaven mal digital angucken. Das hilft auch bei der Zusammenfindung von Freunden, weil dann kann jeder am Rechner spielen. Das ist dann zwar in dem Sinne kein Gesellschaftsspiel, aber man redet ja trotzdem miteinander irgendwie. Und es ist ja eine 1-zu-1-Umsetzung, die einfach mit schöner Grafik gestaltet ist.
Eigentlich. Ja, die Grafik, ich habe mit der Umsetzung so ein bisschen meine Probleme, weil es alles ein bisschen hakliger und ist, als es eigentlich sein müsste. Es läuft alles, auch die Animationen sind nicht so flüssig, wie ich sie gerne hätte. Man merkt schon, dass es nicht nativ als Computerspiel gedacht wurde. Auf der anderen Seite nimmt es natürlich diesen ganzen Verwaltungsaufwand, den du da gesiert hast, der auch einfach immens ist, den nimmt das Spiel einfach raus und macht viele Dinge einfach selbstverständlich. Und absolut, das fühlt sich natürlich ganz toll an.
Dass überhaupt dieses ins Spiel reinkommen, wird dir da natürlich enorm erleichtert, weil wenn du die 50 Seiten Gloomhaven-Anleitung gelesen hast, dann bist du erstmal bedient, sage ich jetzt mal.
Und dann weißt du immer noch nicht, wie die einzelnen Charaktere funktionieren.
Nee, das musst du dann auch noch herausfinden.
Es ist einfach ein Koloss.
Ja, und man hat ja auch einen Reiz, nur bei mir war der Reiz dann halt irgendwann verflogen. Wir haben ja einige Szenarien gespielt, aber irgendwann war einfach der Frust größer als das, was ich von dem Spiel erwartet habe. Keine Ahnung, ich wollte es halt einfach nicht mehr sehen.
Verstehe ich vollkommen. Als Alternative übrigens zu Steam, es gab Gloomhaven auch mal gratis beim Epic Games Store. Das könnte vielleicht auch mal vorkommen, dass das da noch mal irgendwann gratis ist, aber gab es mal vor ewiger Zeit mal. Um das Spiel zu vereinfachen, ich finde das, was Pranken des Löwen gemacht hat und was auch hinter Frosthaven aufgegriffen hat, das ist etwas, was das Spiel ungemein vereinfacht, also den Auf- und den Abbau, nämlich mit diesem Kampagnenbuch. Dass man nicht diese 1000 Einzelteile hat, die man erst in diesem Riesenkarton zusammensuchen muss, sondern dass man einfach das Kampagnenbuch nimmt, aufblättert und dann hat man's und kann loslegen. Das ist absolut so viel angenehmer.
Pranken des Löwen habe ich tatsächlich auch schon gespielt, 2 Szenarien. Die waren auch angenehm von der Länge her, obwohl wir zu viert gespielt haben. Aber ich weiß, ein Kumpel von mir hat das gespielt und die haben zu dritt gespielt und haben in den späteren Szenarien auch mehrere Stunden an einem Szenario gesessen. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich einfach nicht unbedingt flacher bleibt, aber wenigstens ein bisschen aufs Gaspedal mehr drückt. Und es ist zwar schön, wenn so ein Szenario episch ist, aber es muss halt nicht so sein, dass du es schwer hast, das überhaupt an einem Abend fertig zu bekommen.
Ich finde, einige der Szenarien haben sich sehr, sehr, sehr hart getuned angefühlt. In dem Sinne, dass es wirklich keinen Fehltritt verziehen hat. Dass es wirklich auf jeden Zug genau ankommt und wirklich ein hartes Rennen gegen die Zeit ist. Und das kann sehr befriedigend und spannend sein. Das kann aber auch unglaublich frustrierend sein. Und dessen sollte man sich durchaus bewusst sein, dass es ein sehr hartes Spiel sein kann, dass sich auch stellenweise mal ein bisschen unfair anfühlt.
Beim großen Gloomhaven, ne? Ich fand nämlich gerade bei Pranken des Löwen, das hat am Anfang doch noch mehr verziehen und hat deswegen auch mehr Spaß gemacht, weil du einfach mal spielen konntest, ohne alles dreimal zu überdenken.
Ja, es ist ja auch als Einstieg in Gloomhaven gedacht. Ja. Und das funktioniert merkt man. Auch. Das funktioniert sehr gut.
Ja, also bevor man sich an dieses epische Spiel traut, kann man ruhig mal zu den Pranken des Löwen greifen. Wenn man das tatsächlich schafft, durchzuspielen und sagt, boah, jetzt habe ich erst recht Bock, dann kann man einen Schritt Richtung Gloomhaven machen. Und wenn man sagt, das war mir jetzt viel zu flach, ich brauche noch viel mehr, dann kann man natürlich Frosthaven sich angucken. Das ist die einzige von der Reihe, was ich nicht gespielt habe.
Ich auch nicht und ich weiß auch, also wenn es eine Digitalumsetzung mal irgendwie gibt, dann könnte das passieren. Ich weiß gar nicht, gibt es die? Ich glaube nicht. Ich habe noch keine gesehen. Wenn es die geben sollte, dann könnte das vielleicht mal irgendwann passieren. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Die müsste halt deutlich besser sein als die, die es bis jetzt für Gloomhaven gibt. Keine Ahnung.
No.
Wer sich das Spiel gierig geworden ist und das Spiel noch nicht kennt, Pranken des Löwen ist wirklich ein wunderbarer Einstieg und man braucht halt tatsächlich eine feste Runde, finde ich, mit der man das regelmäßig spielt. Ja. Man sollte einen Tisch haben, auf dem man es dauerhaft aufgebaut lassen kann und dann hat sich einfach auf dieses Spiel einlassen. Das ist ein echt einzigartiges Erlebnis, was ich so in der Form noch nicht erlebt habe, so in Sachen Brettspiele. Ich habe da noch eine sehr coole Erinnerung. Ich war nämlich, oh Gott, wann war das? 15? Keine Ahnung. Irgendwie dann, so war ich auf der Spielemesse mal unterwegs. Tatsächlich mal nicht bei einem Verlag, sondern einfach mit ein paar Freunden. Und irgendwer hatte uns dann, wir hatten so alle unsere Listen abgeklappert und dann hat irgendwer gesagt, boah, ich will dieses kleine unbekannte Spiel in Halle 6 oder 8 oder so ganz weit hinten abgeschlagen sehen. Und da saß dann ein Männchen an einem Tisch und erklärte dann sein selbstgebautes Spiel. Und das war Isaac Childress und das war Gloomhaven.
Ach krass.
Vor dem ganzen Hype und so haben wir das dann da in Essen gespielt und das war schon schräg, wenn man dann gesehen hat, wie groß und gewaltig dieses Spiel geworden ist.
Ja krass. Ja, das ist ja wirklich eine Story.
Es war cool.
Ja, geil. Das ist, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so sich ins Gedächtnis einbrennt, ne? Ja. Und da wusste man noch nicht, wo es hinführt, sonst hätte man direkt am besten Autogramm und alles so mitgenommen.
Ja, dann hätte ich es vermutlich da direkt irgendwie vorbestellt oder so, aber nein, das war da noch nicht so zu sehen. Und schräg. Man weiß einfach nie, wenn man so einen Prototypen sieht, was daraus im Endeffekt wird.
Ja, ich hätte als nächstes ein Abenteuerspiel, was nicht so episch ist und im Gegensatz zu Gloomhaven, was sehr auf Mechanik setzt, eher auf Glück und Erkundung einfach aus ist. Ich habe das schon mal erwähnt, dass ich mich voll darauf freue und dass ich es auch unterstützt habe in der Spieleschmiede und zwar Aufbruch in Brighthelm. Genau.
Davon hattest du schon mal erzählt.
Genau. Und ich hatte ja mir vor Ewigkeiten, also das Spiel gibt's ja schon sehr lange, ist jetzt auf Deutsch übersetzt worden und kommt, habe ich nachgefragt, so gegen Juni auch mit allen Erweiterungen und das freut mich total. Auch, also alle Erweiterungen kommen dann auch auf Deutsch und im Endeffekt spielen wir hier dieses Abenteuer gegeneinander. Es ist, die Story ist einfach, die Monarchin, irgendeine Königin oder so, ist gestorben vom Land und die hat sich halt zur Aufgabe gemacht, dass nicht, dass die Reichen und Privilegierten den Anrecht auf den Thron haben, sondern die Habenichtse, also die armen Leute, die das wahre Leben kennen, die sollen als nächstes die Chance haben, König oder Königin zu werden und dafür hat sie einen Wettkampf aus gerufen, und zwar den Pauper's Ladder. Leiter? Pauper's Leiter, also die Leiter, die man hinaufklingen kann, indem man gewisse Tugenden erlernt. Und wer zuerst drei dieser geforderten Tugenden erlernt hat, der wird halt König. Und das Ganze funktioniert damit, dass wir und unser Vogel, jeder hat einen Vogel, der auch ein eigenständiger Charakter ist, durch das Land ziehen, und das Spiel greift quasi die Thematik von dem Spiel dahingehend auf, dass du halt am Anfang irgendwo hinstolperst und im Endeffekt überhaupt gar nicht weißt, was ist da. Das heißt, du läufst einfach in ein Gebiet, legst eine Karte auf und handelst die ab. Und im Normalfall weißt du zu Spielbeginn halt gar nicht, was kann dich da treffen. Du kannst auf Gegner treffen, du kannst Zutaten finden, weil eine der Tugenden ist zum Beispiel, dass du Rezepte erfüllst, die dir Spezialfähigkeiten geben. Das heißt, du sammelst halt Gegenstände ein, mit denen du nachher Tugenden erlernst, Fähigkeiten erlernst, die dir helfen, besser in der Welt zurechtzukommen. Beispielsweise kannst du dann mal unter ein Ortsdeck gucken, um zu gucken, was passiert denn da als nächstes, ne? Oder du kannst schwimmen. Das ist quasi eine Insel, und du kannst um die ganze Insel drumherum schwimmen und hast dann in der Bewegung mehr Variation oder so. Und das Kämpfen an sich ist einfach, du deckst eine Karte auf und auf der Karte steht eine Zahl, und dann vergleichst du die halt. Wenn du Waffen hast, kannst du die Waffen dazu zählen. Wenn du noch eine Fähigkeit hast, kannst du die dazu zählen. Aber im Endeffekt deckst du eine Karte auf, da steht eine Zahl drauf, auf dem Gegner steht eine Zahl drauf, und dann guckst du halt, ob du den besiegt hast. Manche von den Karten, deswegen im Endeffekt bilden die eine Art Würfel ab, haben dann noch so Helfer, die du triffst im Kampf, sage ich jetzt mal thematisch. Und dann hast du, wenn du in der Mine bist, dann darfst du noch eine Karte aufdecken und die dazu addieren. Das ist also auch Glück. Wir haben also zwei Glückskomponenten. Wir erkunden einfach irgendwas und treffen auf irgendwas und hoffen, dass wir irgendwas machen können. Und ich glaube, das ist so ein Spielsystem, was mir sehr viel Spaß macht, weil die Erkundung da halt ein großer Faktor ist. Aber Leute, die jetzt irgendwie strategisch was machen wollen und nicht taktisch, also die weiter irgendwie vorplanen wollen, die sind, glaube ich, mit dem Spiel, werden die keinen Spaß haben, sage ich mal. Man muss sich einfach darauf einlassen, dass irgendwas passiert. So war es bei mir beispielsweise. Ich habe mit meiner Frau gespielt, und sie hatte am Anfang halt relativ viel Pech und war auch relativ viel am Meckern, gerade am Anfang. Am Ende würde ich sagen, hat sie eigentlich ganz gut gefallen. Sie hat also nicht gesagt, das würde ich nicht nochmal spielen, sonst hätte sie das gesagt. Und deswegen glaube ich, das könnte auch ein Spiel sein, was dir gefällt, weil du ja auch eher Richtung Ameritrash und Thematik irgendwie bist und nicht unbedingt so ein trockene Euros abfeierst.
Klingt auf jeden Fall total interessant. Ich möchte es auch gerne mal spielen. Ich habe bei diesen Spielen immer so ein bisschen die Sorge, dass es eventuell einen optimalen Weg gibt, wie man so ein Spiel anfangen kann. Western Legends.
Okay.
Wenn man so mehrere Optionen hat, dass sich dann irgendwann einer als die beste Option herausstellt, ja, und dann diese ganzen Entscheidungen eigentlich trivialisiert werden.
Nee, das würde ich nicht sagen.
Okay, das freut mich schon mal.
Also ich habe es einmal bis jetzt mit meiner Frau gespielt, aber auch alle Szenarien, die in dem Buch drin sind, drei Stück, habe ich solo gespielt. Wenn du solo spielst, gibt es halt ein Szenario, was genau das Gleiche fordert, nämlich du sollst drei Tugenden erlernen. Und es gibt zwei Szenarien, die andere Sachen fordern, wie zum Beispiel ist eine Stadt von Drachen umzingelt und du musst irgendwie in die Stadt reinkommen. Dadurch musst du wieder eine Teleportationsfähigkeit lernen und musst dann alle Drachen besiegen, indem du vorher noch ein Schwert schmiedest oder so. Also dann ist schon noch ein bisschen mehr Story drumherum gewoben. Im Endeffekt sind die Tugenden einfach: du musst Geld sammeln, du musst Monster erschlagen, du musst einen Drachen besiegen, du musst Rezepte erfüllen und noch irgendwas, da komme ich jetzt. Ah ja, du musst Questen erfüllen. Und das Coole an dem Spiel ist eigentlich, dass du immer, dir werden immer kleine Entscheidungen abverlangt. Und zwar triffst du auf ein Monster und besiegst das. Dann ist das Monster einmal für dich eine Trophäe, die du brauchst, um eine Tugend zu erlernen. Das gibt aber auch Geld. Das brauchst du auch. um eine Tugend zu erlernen. Und viele von den Monstern haben auch noch eine Zutat, wie zum Beispiel, wenn ich einen Adler erschlage, hat der eine Feder. Die brauche ich vielleicht wieder, um ein Rezept zu erfüllen. Ich darf aber nur eine Sache davon machen. Und ich muss mich dann entscheiden, okay, ich habe den Gegner jetzt besiegt. Was mache ich damit? Geld? Hole ich die Feder oder tue ich den in meinen Trophäenschrank? Weil da hinten ist eine Quest, die fordert von mir, dass ich einen Adler erschlagen habe. Und dann musst du halt immer entscheiden, okay, was mache ich denn jetzt? Aber die Entscheidungen sind jetzt nicht so, dass du jetzt Analyse-Paralyse-mäßig da irgendwie rumeierst, sondern es ist halt einfach, wird halt die Entscheidung von dir verlangt. Und sowas finde ich halt immer cool, dass du nicht einfach irgendwas kriegst und dann ist das Ding gegessen, sondern du hast dann, okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Du hast halt viele Möglichkeiten mit diesem einen Gegner. Mhm. Und das finde ich cool. Also das muss ich schon sagen. Es macht echt Spaß. Also das ist ein Spiel, was von dir keine große Denkleistung erfordert. Der Spieleinstieg ist sehr einfach, würde ich sagen. Und der Erkundungsfaktor ist hoch, weil die Karte von diesem Spiel sich natürlich immer zufällig aufbaut. Du hast dann auch zum Beispiel Orte, die du entdeckst. Das heißt, du gehst irgendwo hin an den Strand und dann findest du beispielsweise einen Ort oder eine Insel. Dann kannst du mit der interagieren. Manche Orte bleiben ewig liegen. Manche, wenn du zum Beispiel ist dann irgendjemand auf einer Insel vermisst, dann musst du mit deinem Vogel dahin gehen und der kann den dann von der Insel retten und so weiter. Ne? Also da gibt's halt sehr, sehr viele kleine Karten. Noch ein Kritikpunkt ist vielleicht, wenn du jetzt Probleme damit hast, Text zu lesen auf kleineren Karten, die auf dem Tisch liegen, ist natürlich schwierig. Ich habe es mir aber schlimmer vorgestellt. Wir haben einen relativ großen Tisch und es war sehr überschaubar, sage ich jetzt mal. Also ich hatte es aber auch schon ein paar Mal gespielt, muss ich sagen. Ich hatte aber den Überblick gut behalten, weil es ja alles nacheinander sich aufbaut, nicht alles bleibt liegen. Und was halt auch cool ist, durch diesen Aufbau, wenn man ihn denn durchblickt, kann man so ein verwobenes Netz finden an Möglichkeiten. Wie zum Beispiel war ich in einem Shop in der Stadt, da konnte ich einen Eispickel kaufen, habe ich aber nicht gemacht. Aber ich wusste, dass er da ist. Irgendwann hat meine Frau einen Bergmann getroffen, der einen Eispickel brauchte. Und es lag noch eine Quest da, die gesagt hat, begegne einer Gefahr, indem du einen Eispickel hast oder wenn du einen Eispickel hast. Und dann ist in dem Kopf so natürlich, okay, als nächstes gehe ich in das Dorf, dann erfülle ich die Quest, also dann suche ich erstmal ich gehe ins Dorf, kaufe mir den Eispickel, versuche irgendwie eine Gefahr zu finden, versuche die zu erschlagen, habe damit die Quest erledigt und dann gehe ich das Ding wieder teuer verkaufen. Und dann ist das im Kopf direkt so eine Geschichte, die sich da entwickelt, wo du denkst so, cool, wenn das klappt, dann ist das richtig geil. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass du andauernd hohe Gegner ziehst und die nicht wegmachst. Was aber auch wieder ein Vorteil ist, wir haben ein Kartendeck. Und das Kartendeck ist kein Würfel. Das heißt, wenn ich Pech habe, habe ich zwangsläufig irgendwann Glück. Denn irgendwann kommen die hohen Zahlen. Selbst wenn meine ersten beiden Karten jetzt nur eine 1 oder eine 2 sind und ich habe Pech gehabt, irgendwann kommt eine 5 oder eine 6, zwangsläufig. Anders wie bei einem Würfel jetzt beispielsweise. Klar. Das ist halt auch eine coole Sache eigentlich, dass es nicht dauerhaft frustrierend bleibt. Aber du hast halt diesen Glücksmoment, der dann halt auch Emotionen hervorruft. Bei sowas, ne?
Wie baut sich denn bei Aufbruch nach Brightham die Karte auf?
Im Endeffekt gehst du einfach nur in eine Region. Also du hast einmal dein Pauper, also dein Habenichts und deinen Vogel. Die kannst du beide bewegen in deinem Spielzug. Das heißt, du hast zwei Aktionen quasi, du läufst von A nach B. Du läufst dann dahin und wenn es ein Monster ist, dann versuchst du das zu besiegen. Wenn es nicht besiegt wird, bleibt es liegen. Du verlierst jetzt keine Leben. Manche Monster haben negative Effekte, viele aber auch nicht, gerade die hohen eher nicht. Und wenn ein Ort ist, bleibt der Ort da liegen und so. Und dadurch kommen halt immer wieder neue Sachen ins Spiel. Manchmal, also es ist auch so zum Beispiel, wenn du eine Zutat findest und du kannst sie nicht gebrauchen, weil die nicht zu deinen Rezepten gehört, dann kannst du die auch nicht aufnehmen. Das heißt, du kannst die auch keinem wegnehmen, der die vielleicht braucht oder so. Und dadurch kommen halt immer wieder neue Felder mit neuen Aktionen, die teilweise auch öfters auf ausführbar sind oder halt für andere von Vorteil sind.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es sowas wie ein Inventar gibt oder so, aber dann klingt das ja so, als ob man da tatsächlich dann nur die Sachen überhaupt aufnehmen könnte, die man gerade tatsächlich braucht.
Genau, von den Rezeptsachen auf jeden Fall. Hm. Ein Inventar gibt es im Endeffekt. Du kannst halt über Zufälle oder halt in den Shops kannst du dir einfach Sachen kaufen. Es gibt auch Aufträge oder Quests, die du erledigen kannst, wo du Gegenstände bekommst und so. Also du hast dann schon irgendwie Waffen in deinem Inventar nachher oder Gegenstände, die dir helfen, zum Beispiel dein Deck zu steuern, dass du dir die obersten 4 Karten angucken kannst und in beliebiger Reihenfolge zurücklegen kannst, sodass du weißt, aha, guck mal, den Gegner kriege ich gleich auf jeden Fall weg und so, wenn ich da hingehe, ne, da brauche ich gar keine Angst zu haben. Und das Spiel gibt dir schon sehr viele Möglichkeiten, aber trotz allem kann es natürlich immer mal sein, dass es irgendwie bei einem bedeutend besser klappt wie bei jemand anderem. Ne? Und das muss dann nicht unbedingt mit Können zu tun haben, sondern einfach mit Glück oder Pech.
Scheint sowieso ein großer Faktor einfach auch zu sein.
Ja, genau. Also du hast schon Möglichkeiten, klug zu spielen, wenn du halt die Verknüpfungen siehst, was du für Möglichkeiten hast, definitiv. Aber es kann halt einfach auch laufen. Ne? Du läufst irgendwo hin und deckst auf, du machst einen Gegner kaputt, der Gegner, der ist direkt eine Quest, ne? Kann ich direkt die Quest erfüllen oder ich mach damit ein Rezept fertig und der andere findet halt auch mehrere Sachen, kriegt aber damit kein Rezept fertig oder so. Kann passieren. Wie gesagt, es ist kein Gloomhaven, aber es hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht und ich fieber schon der Erweiterungen hin, wo nochmal 700 Karten drin sind.
Wahnsinn.
Ja, also da wird die Welt nochmal extrem erweitert. Hier hast du schon viel zu entdecken, aber mit den Erweiterungen, glaube ich, hast du so viel zu entdecken, das wird schon echt spannend. Also mir hat das wirklich, wirklich gut gefallen.
Sieht total interessant aus. Was hältst du denn von dem Grafikstil bei Aufbruch nach Brighton?
Der ist natürlich speziell. Meine Frau hat auch schon gesagt, oh, das sieht aber seltsam aus. Ich finde es cool, vor allen Dingen deswegen, weil das nicht so ist, wie jedes Brettspiel aussieht.
Mhm.
Das, du hast halt so dieses Spezielle. Und man muss ja auch sagen, bei sowas ist es eher so die Charaktere, die menschlichen Charaktere, die haben so diesen Grafikstil, wo du denkst, oh, das sieht komisch aus. Aber jetzt Gegenstände oder so, die finde ich total passend auch dazu. Und da denkt man auch, glaube ich, nicht, das sieht komisch aus. Es ist eher so diese menschlichen Formen. Auch bei den Vögeln beispielsweise würdest du nicht so auf die Idee kommen und sagen, oh, die sieht aber komisch aus, sondern das sieht einfach normal aus.
Ja, normal war jetzt nicht der Eindruck, den ich da hatte, sondern ich finde auch, dass der Grafikstil schon sehr, sehr eigen ist, aber ja. Das kann eben auch ein Vorteil sein.
Ja, also ich finde es positiv. Ich lasse mich von sowas auch selten abschrecken, aber also für mich passt das Gesamtkonzept.
Genau, das muss stimmen. Es gibt so ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, doch, da schreckt's mich ab. So ganz prominent fällt mir die Neuauflage von Libertalia ein. Tolles Spiel. Ich würde niemals die zweite Version spielen. Das ist alles Pastellfarben und voll von anthropomorphen Tieren, die da irgendwie überhaupt nicht ins Spiel passen. Die erste mit seinen Piratenoptik ist einfach viel, viel stimmiger. Aber das kommt wirklich von Spiel auf Spiel an und auf den eigenen Geschmack natürlich auch. Das ist auch teilweise einfach eine Geschmacksfrage.
Absolut. Bei der Grafik muss ich auch direkt, also was ja auch eine sehr spezielle Grafik hat, ist ja Materia Prima. Da hatte ich ja auch schon mal drüber erzählt.
Genau.
Und als ich darüber nachgedacht habe, dass ich über das Spiel sprechen will, habe ich auch gedacht, hey, Moment mal, Materia Prima hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand es total furchtbar. Und was mache ich bei Materia Prima? Ich laufe in der Gegend rum, sammle Zutaten und bau damit was. Hä, wo ist denn jetzt der Unterschied? Das war in meinem ersten, ich habe auch 2 Charaktere, ich kann die beide steuern. Ich laufe von A nach B, ich sammle Sachen, ich baue Sachen unter Umständen. Also erstens mal, Aufbruch in Brighton ist viel variantenreicher. Das ist kein Pick-up and Deliver. Und wir spielen zwar auch gegeneinander, aber wir machen uns nichts kaputt. Bei Materia Prima baue ich mir mein Homunculi oder Homunculus zusammen und bin total stolz, dass ich den jetzt zusammengebaut habe. Und dann kommt jemand und kloppt den um. Und dann ist der tot. Und dann muss ich den schon wieder bauen. Und dann denke ich, was zur Hölle? Das hat mir keinen Spaß gemacht. Dieses Skirmish-mäßige, in diesem Pick-up-and-Deliver-Spiel, das fand ich so grausam. Und da habe ich ja auch schon gesagt, ich hätte es gerne mal kooperativ probiert, weil das dann ja logischerweise fällt halt dieses gegenseitige Abschlachten weg. Deswegen, also das hat ja aber auch so eine spezielle Optik, sage ich jetzt mal, genauso wie das hier jetzt.
Ja.
Wo Autor und Illustrator tatsächlich auch wieder die gleiche Person sind. Paul Stapleton, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, also Aufbruch und Brightham hat mir 1000-mal besser gefallen und würde ich jederzeit wieder spielen.
Wie ist das denn eigentlich? Fühlen sich die unterschiedlichen Werte, die man verfolgt, tatsächlich unterschiedlich an oder macht's im Endeffekt jetzt nur marginalen Unterschied, ob man jetzt versucht, keine Ahnung, Rezepte zu sammeln oder ob man hier eine Quest erfüllt oder so? Das wäre so noch etwas.
Ja, und da sind wir wieder bei Strategie, kannst vergessen. Du musst dich entscheiden und deine Entscheidungen führen zu einem Ziel. Das heißt, es macht wahrscheinlich oft Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, deine Fähigkeiten zu erweitern zuerst. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, dafür brauchst du ja wieder die verschiedenen Zutaten, ne? Aber ich glaube, am allerschwersten ist es einfach, stimmt, Geld. Geld hatte ich eben gesagt, ich weiß nicht, wenn du Geld zu sammeln ist, das ist, glaube ich, das, was am wenigsten Sinn macht. Du musst halt drei Tugenden sammeln und Geld zu sammeln ist irgendwie so das Unbefriedigendste, glaube ich. Es sei denn, du hast irgendwelche Fähigkeiten und Vögel, die dir helfen, noch mehr Geld zu sammeln. Du kannst es nicht steuern, um deine Frage zu beantworten. Du musst dich einfach dazu entscheiden, einen Weg zu gehen und der Weg wird irgendwann zum Ziel führen, aber ob das der richtige Weg war oder der schnellste Weg, das wirst du erst während dem Spiel herausfinden.
Der Weg selber, den finde ich vielleicht, ja, da muss man sich einfach drauf einlassen. Aber merkt man den spielerischen Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, Zutaten für ein Rezept sammle oder ob ich jetzt, keine Ahnung, hier irgendwas für eine Quest sammle?
Nee. Also okay. Da würde ich auch sagen, nein, weil meistens das irgendwie verknüpft ist mit irgendwas. Das heißt, du musst halt einfach nur die verschiedenen Aspekte einfach sehen und zusammenbringen. Fühlt sich aber nicht anders an. Im Endeffekt, wenn du in der Gegend rumläufst und auf viele Monster triffst und die auch alle umgehauen bekommst, dann kommst du auch ziemlich schnell ans Ziel. Ist selten. Ja, ich weiß nicht, das lässt sich überhaupt gar nicht steuern, dann zu sagen, nee, ich möchte jetzt das und das finden oder ich möchte jetzt unbedingt okay. Das eine da haben. Das kannst du so ein bisschen über Quests steuern, weil Quests geben dir feste Belohnungen, die geben wieder irgendwelche Gegenstände, die du vielleicht wieder für irgendwas anderes brauchst. Aber generell so, dass du sagst, nee, heute spiele ich mal ganz anders, heute spiele ich nur auf Quests, das wird weder gehen, noch macht's irgendwie, ja, du merkst, ich stocke, ne?
Ja, ich überlege gerade, ob das nicht den Spielern auch so ein bisschen Agenda nimmt. Ob dann sich nicht so ein, eine Gleichgültigkeit einstellt, so nach dem Motto, es ist ja jetzt egal, wofür ich mich entscheide, weil das Spiel bestimmt ja, was läuft.
In einem gewissen Punkt ja nicht, weil du drei verschiedene Tugenden brauchst. Das heißt, sobald du jetzt, sag ich mal, 5 Fähigkeiten gelernt hast, brauchst du keine Zutaten mehr. Und dann musst du deinen Fokus automatisch umstellen. Wenn du es geschafft hast, entsprechend viel Geld zu sammeln, ist es genau dasselbe. Dann brauchst du nicht mehr unbedingt Geld, ein bisschen Geld in der Tasche haben, ist nie schlecht, weil du irgendwas kaufen willst vielleicht oder so. Aber dann ist der Fokus vielleicht auch wieder anders. Das heißt, der Fokus verschiebt sich immer wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal spielst und denkst, boah, jetzt habe ich irgendwie was ganz anderes hier. Ne? Ein bisschen sind auch die verschiedenen Charaktere, die haben so kleine Twists, kleine Spezialfähigkeiten oder so, wo du drauf spielen kannst. Ne? Auch die Vögel haben spezielle Fähigkeiten, die du freischalten kannst. Und dann hast du vielleicht auch einen anderen Spielfokus oder kannst noch mal andere Sachen machen. Du hast halt andere Möglichkeiten. Die in deinem Spielzug beispielsweise. Oder du kriegst für spezielle Sachen andere oder bessere Belohnungen. Und das kann auch schon wieder einen Unterschied machen, wie du das Spiel spielst.
Und auf jeden Fall insgesamt nach einem Titel, der etwas kann, was ich sehr, sehr wertschätze, nämlich tolle Geschichten erzählen.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall.
Ich bin neugierig. Möchte ich auf jeden Fall gerne mal spielen.
Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Kacke, Das kriegst du ja nie auf den Tisch, weil ich habe alleine für die Solo-Szenarien immer ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht. Dann habe ich gesagt, okay, mit 4 Leuten kannst du ja fast vergessen. Aber ich habe dann mit meiner Frau in der Erstpartie 1 Stunde 10 Minuten gespielt.
Boah, ja, das ist doch super.
Da habe ich dann auch gedacht, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja super. Hm. Von daher, abschließend für mich ein gutes Spiel, aber ganz bestimmt nicht für jeden was. Zumindest nicht für die großen Strategen unter uns.
Da zähle ich mich jetzt glücklicherweise nicht zu. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aufbruch nach Brightelm klingt nach etwas, was mir doch sehr Spaß machen könnte.
Freut mich. Was hast du noch?
Sache. Ja, großes Spiel ist aus der Sammlung rausgegangen. Das heißt, ich hatte Platz für ein neues großes Spiel. Und witzigerweise ist das das größte kleine Spiel meiner Sammlung. Eigentlich hatte ich gedacht, okay, das ist ein kleines Spiel. Und ist es eigentlich auch. Ich habe nur die Kickstarter Ultimate All-in Bundle Pledge Edition, keine Ahnung, wie sie es nennen, dazu geholt. Und es ist Wahnsinn. Diese Schachtel ist ungefähr gefühlt halb so groß wie Afrika. Das ist wirklich so, ja, für ein kleines Spiel, das, ich erkläre es gleich, was wirklich simpel ist eigentlich, es ist eine Riesenbox, ungefähr von den Dimensionen ziemlich so groß wie Max vs. Minions.
Ist das dieses Spiel mit den Häusern, die man so setzt in Rom oder
nee,
sowas?
Nee. Und zwar ist es Enchanters. Das ist ein Kickstarter-Spiel. Das, ich glaube wirklich, im Handel gab's das nie.
Und okay.
Es ist ein einfaches Drafting-Spiel in dem Sinne. Man stellt magische Artefakte her. Und diese Artefakte, man hat immer einen Stand, 2 Karten vor sich liegen. Ein Gegenstand und eine Verzauberung. Man startet mit einer Fist of Enchanting und sowohl die Faust als auch die Verzauberung können nichts. Es sind 2 Karten, da steht einfach mehr oder weniger nichts drauf, nur ein Flufftext, den man auf beiden Karten steht, ein Halbsatz und die ergeben zusammen einen Satz und das hat man immer, das ist sehr süß.
Okay.
Dann kann man halt, man hat ein paar Edelsteine und mit denen kann man dann Dinge aus der Mitte kaufen. Es gibt eine Auslage und die erste Karte kostet halt 0, die da liegt. Die auf dem zweiten Slot kostet dann 1 Edelstein, 2 und so weiter und so weiter. Es gibt dann 6 Karten, die da liegen. 0 bis 5 Edelsteine kosten die. Und das können Gegenstände sein, die man kaufen kann. Das können Verzauberungen sein. Das können aber auch Monster sein, die man besiegen muss, um im Endeffekt dann Ruhmespunkte zu sammeln. Ruhmespunkte können auch mal auf einem Gegenstand oder einer Verzauberung sein. Aber genauso können diese Verzauberungen auch einfach irgendwelche oder Gegenstände einfach irgendwelche Boni bringen, Angriff oder Verteidigung oder irgendwelche Spezialfähigkeiten. Keine Ahnung. Wenn du dich ausruhst, kannst du einen Punkt extra heilen oder sowas. Super simples Spiel. Wenn jemand eine Karte aus der Mitte kauft, kommt rücken alle einen Slot auf und die nächste Karte kommt auf und eine neue Karte kommt auf den teuersten Slot. Und das geht dann rein. Wir bauen unsere Waffen oder unsere Ausrüstung auf. Die haben oft Boni, die am Anfang nur greifen und Boni, die greifen, sobald dieses Item überschrieben wird. Sobald man ein neues Item baut, legt man das nämlich über die alte Karte. Nur der unterste Teil, da ist so ein kleines Segment, das wird freigelassen, sodass sich das alles so ein bisschen nach oben versetzt stapelt. Und da kann man dann lesen, welche Boni man permanent jetzt hat zur Verfügung.
Aber warte, jetzt muss ich mich mal unterbrechen. Also das heißt, die Karten, also das ist jetzt kein Deckbuilding, sondern du legst quasi Sachen aus und das ist quasi dein Dorf.
Ja, Dorf nicht, sondern du baust ein magisches Item.
Das heißt, aus allen Karten baut man ein magisches Item.
Sozusagen, genau. Ah. Und du wirst halt immer besser und du hast halt du nimmst halt Sachen aus allen Items mit, die du gebaut hast oder fast allen. Entweder Siegpunkte oder hier gibt ein Item mal Verteidigung, hier gibt's mal Angriff. Und so wirst du halt auf Dauer immer mächtiger und sammelst auch immer mehr Ruhmespunkte an. Monster haben auch Effekte, Sachen, die entweder sofort eintreten oder geben dir irgendwelche Wertungsoptionen, keine Ahnung, für jeden Punkt Verteidigung, den du hast, kriegst du am Ende einen Siegpunkt.
Und die Monster greift man mit seinem Artefakt dann an?
Genau, relativ einfach. Du kannst ein Monster nur dann angreifen, wenn du auch genügend Stärke hast, um es zu besiegen. Das muss keine permanente Stärke sein. Man kann sich auch Stärke über Einmaleffekte dann dazu holen oder kaufen oder so. Da gibt es Möglichkeiten. Aber man muss genügend haben, um das Monster zu besiegen. Und jedes Monster hat auch einen Stärkewert. Und Differenz zwischen dem Stärkewert des Monsters und dem eigenen Verteidigungswert bekommt man dann als Wunden. Wunden sind Minuspunkte am Ende des Spiels.
Okay.
Super simpel eigentlich. Und es geht halt wirklich reihum und jeder nimmt sich eine Karte und man spielt im Prinzip, bis der Stapel leer ist. Dieser Stapel an Abenteuerkarten, den setzt man aus einer Fraktion pro Spieler. Wir haben zu viert gespielt, setzt man also aus vier Fraktionen zusammen. Ähnlich wie bei Smash Up mischt man die dann alle ineinander. Am Anfang sortiert man die Monsterkarten in den ersten Runden raus. Wir hatten leider ein bisschen Pech und hatten danach sehr, sehr viele Monster auf einmal gezogen, die wir noch nicht besiegen konnten. Aber das ist nicht schlimm. Die arbeitet man dann im Prinzip trotzdem ab. Dann sammelt man ein bisschen Geld an und die Karten ersetzen sich und dann sind die halt weg und man kann fröhlich weiterspielen. Das ist fühlt sich erst ein bisschen komisch an, aber es geht ruckzuck und dann sind die auch abgearbeitet.
Ja, hört sich cool an. Aber es ist noch eine Zwischenfrage.
Ja, klar.
Ist Englisch, oder?
Ja, meine Version ist Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube fast nicht. Aber es ist super simpel, weil das meiste über Symbole gesteuert wird.
Das ist cool.
Da kommt mal Discard oder sowas vor, aber viel mehr ist es nicht. Wenn man den Flufftext auf jeder Karte noch lesen möchte, dann ist es ein bisschen mehr, aber der ist komplett optional. Wir hatten jetzt auch jemanden dabei, der nicht Englisch konnte und der konnte trotzdem mitspielen. Der hat ab und zu mal hier gefragt, was heißt denn das oder so. Und das ging. Man muss ein bisschen in die Symbolik reinkommen, aber die Ikonografie ist sehr, sehr einleuchtend und wird alles sehr erklärt.
Ja, das ist cool.
Der Punkt ist, dass dieses eigentlich kleine Spiel ist so überproduziert, das ist in dieser Kickstarter-Version, die noch nicht mal teuer war, die habe ich wirklich günstig auf dem Sekundärmarkt geschossen. Das Ding ist wirklich so groß wie Max vs. Minions, wer das kennt, das ist eine Riesenschachtel.
Aber was ist denn da drin? Du hast gesagt, das ist ein Kartenspiel.
Es ist ein Kartenspiel. Da sind erstmal drei Erweiterungen drin mit weiteren Fraktionen. Das heißt, man hat erstmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 unterschiedliche Fraktionen direkt dabei.
Okay.
Es ist eine große Spielmatte drin für in die Mitte. Es ist, und diese Neoprenmatte ist tatsächlich auch umnäht und so, also richtig qualitativ hochwertig. Dann hat jeder Spieler noch seine eigene kleine Neoprenmatte vor sich liegen. Einfach nur um die Karten, drei unterschiedlichen Kartenstapel, die man hat, eigentlich aufzulegen. Es ist so unnötig eigentlich, aber es ist großartig. Und dann sämtliche Papp-Token wurden dann nochmal durch Plastik-Token ersetzt. Es ist, alles natürlich Leinenfinish und wirklich überproduziert bis zum geht nicht mehr. Dazu kann man sich die Grafik ungefähr, also wer schon mal World of Warcraft gespielt hat, wird diese Grafik wiedererkennen. Es ist sehr ähnlich, finde ich. Okay, es hat eine sehr ähnliche Optik. Es hat so ein bisschen generische Fantasy ist da drin, in so einer etwas comichaften Optik, aber durchaus ansprechend, farbenfroh und funktioniert. Ist sehr, sehr zugänglich, das Spiel. Ganz einfach. Das Einzige ist, diese riesige Schachtel streckt natürlich Neulinge komplett ab.
Ja, das glaube ich. Und wie schnell ist das dann gespielt?
Wir hatten jetzt ein bisschen länger gebraucht, einfach weil wir aber auch einen Anfang hatten, der nicht so richtig reinkam. Normalerweise, ich denke mal, so in einer Dreiviertelstunde kann man locker durchkommen zu viert.
Okay, krass. Ja, okay, dann ist das ja quasi ein Absacker.
Eigentlich schon. Also es ist jetzt kein Spiel, das abendfüllend ist im Normalfall. In unserem Fall hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich musste ein, zwei Sachen nochmal nachfragen und wir hatten, es war, die Zusammenstellung des Decks war nicht so das optimal. Wir hatten ganz viele Monster am Anfang und dadurch ist es ein bisschen schleppend in Gang gekommen. Das war ein bisschen Pech, aber das Spiel funktioniert trotzdem.
Also hört sich auch super an. Auch spannend, vor allen Dingen, dass man sich das dann so zusammenstellt und mit verschiedenen Effekten und dann wieder gegen Monster kämpft und so, das hört sich wieder genauso an, wie das will ich haben.
Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und ich glaube, man braucht auch nicht diese Ultra-Kickstarter-Edition, die ich jetzt habe. Es funktioniert auch deutlich in deutlich abgespeckter Variante. Also Neoprenmatten braucht man auch nicht unbedingt. Man kann die Karten auch einfach auf den Tisch legen. Davon gehen die auch nicht direkt in Flammen auf. Das funktioniert. Nein.
Aber von einer Neoprenmatte kriegst du auch eine ungesleevte Karte wunderbar hochgehoben.
Das ist
das Wichtigste bei so einer Neoprenmatte.
Das würde aber auch beim Tisch gehen, weil diese Karten nämlich ein absolut großartiges Leinenfinish haben.
Okay, also schön dick. Das
ja, es überproduziert bis zum geht nicht mehr. Es ist ja, und dann in der Schachtel, die einfach man könnte sich reinsetzen gefühlt. Also es ist
na cool.
Wahnsinn. Ich bring's gerne mal mit.
Mach das.
Es ist ein Spiel, das viele Leute nicht, einfach weil es hier im Handel gar nicht so erhältlich ist. Und ich glaube, es hat auch nicht die großen Wellen auf Kickstarter geschlagen. Aber, und es ist vor allem halt auch schon von 2016 oder 2017. Also es ist kein neues Spiel, sondern gute 10 Jahre hat das Ding auch schon auf dem Buckel.
Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich habe auch gefühlt noch nie davon gehört. Also das hat sich auf jeden Fall nicht in meinem Gedächtnis gefestigt, wenn irgendwann schon mal jemand darüber geredet hat.
Ich kannte es auch nur, weil ich es beim guten Freund gespielt habe und ich fand das sehr schön. Und dachte, ja, komm, ich hab's dann eben im Internet habe ich es dann günstig gesehen und dachte, ja, das machst du jetzt. Und da Gloomhaven gerade ausgezogen war, passte das ganz schön, aber cool. Ja, netto-mäßig habe ich nicht so viel Platz in meinem Schrank gewonnen, wie ich eigentlich gewinnen wollte.
Ja.
Dafür ist Enchanters jetzt einfach das größte kleine Spiel meiner Sammlung.
Ja, cool. Das hört sich ja cool an. Naja.
Was hast du denn noch auf den Tisch gebracht?
Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig darüber reden will, weil schon 1000 Leute darüber geredet haben. Ich habe meine erste Partie Endeavor, die Tiefsee, gespielt.
Okay. Und wie fandest du's?
Also im Endeffekt hat's mir einfach zu lange gedauert für das, was es ist. Ich sag mal, dem Spiel, hast du es schon mal gespielt?
Ja, ich hab's schon gespielt und ich bin, Spoiler, ich bin genau zu dem gleichen Schluss gekommen wie du.
Okay. Im Endeffekt haben wir ja bei Endeavor ein Tableau, da sind Leisten drauf, mit den Leisten können wir uns verbessern. Wir haben am Anfang ein Crewmitglied und kriegen jede Runde ein Crewmitglied dazu. Und das Spiel geht über 6 Runden. Das heißt, nachdem wir unser 6. Crewmitglied gekriegt haben und die Runde beendet ist, ist das Spiel zu Ende. Um es direkt vorab zu sagen, diese 6. Runde dürfte es nicht geben. Die dürfte es einfach nicht geben. Die macht meines Erachtens die Wertung kaputt, weil die 6. Runde, wenn du nicht komplett lost bist und überhaupt gar nicht gut spielst, wird jeder das Ende von jeder Leiste erreichen. Das fand ich schon mal Quatsch, weil das Spiel gibt dir so das Gefühl, ja, du hast die Möglichkeit, darauf zu gehen oder du kannst das machen oder du kannst das machen. Aber in Wahrheit musst du alles machen, weil alles zusammenhängt. Ich muss mein Schiff ausbauen, also mein U-Boot muss ich aufbauen, damit ich überhaupt irgendwann mal tiefer gehen kann, weil irgendwann ist oben alles abgegrast und ich kann da gar nichts mehr machen. Ich brauche Scheiben, sonst kann ich nicht, bin ich überhaupt gar nicht handlungsfähig. Denn alles wird mit so Einsetzscheiben gemacht. Im Endeffekt ist Endeavor so eine Art Worker-Placer. Manchmal brauchst du aber 2 Worker, also 2 von diesen Aktionsscheiben, die ich einmal auf meine Crew setzen muss. Und mit dem setze ich die dann irgendwo auf den Spielplan, der immer weiter erweitert. Dann hast du, wie viele von diesen Scheiben kriege ich zurück? Kann man sich also vorstellen, das ist eine Leiste, die dafür sorgt, dass meine Crew ausgeruhter ist am Ende der Runde. Wenn ich die nicht weiterentwickle, kriege ich meine Scheiben nicht zurück und kann halt nichts machen. Das ist komplett fatal. Und die letzte Leiste habe ich schon vergessen, die war aber auch irgendwie wichtig. Im Endeffekt hängt halt alles zusammen und ich nicht den Sinn gesehen, dass man so sagen kann, das ist genauso wie bei Aufbruch und Brighthelm, wo du eben gefragt hast, hast du denn die Möglichkeit, so verschiedene Sachen zu machen oder fühlt sich das verschieden an? Endeavor hat ja auch Szenarien, wo du gewisse Siegpunkte für gewisse Aktionen kriegst. Wir haben jetzt das erste Szenario gespielt. Da ich ja alles irgendwie bedienen und machen muss, habe ich nicht so das Gefühl, dass sich Endeavor jedes Mal irgendwie anders anführen kann. Du kannst nicht sagen, boah, heute will ich mal nur Schildkröten erforschen. Oder Schildkröten erforschen ist eigentlich nicht so richtig, sondern du erforschst halt die Tiefsee, ne? Und kannst dann da wieder was hinsetzen, um nachher wieder Siegpunkte zu bekommen. Es war halt sehr gleichförmig. Ich persönlich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich spiele scheiße, Vor allen Dingen deswegen, weil ich am Anfang hingegangen bin und habe direkt so Siegpunkte optimiert gespielt. Das heißt, ich bin hingegangen, habe eine Scheibe auf mein Crewmitglied gesetzt, dann hat das Crewmitglied gescannt. Ich habe unten eine neue Tafel hingelegt. Das heißt, immer wenn du scannst, wird das Spielfeld größer. Das finde ich cool, weil du erforschst halt quasi, ne, kriegst dadurch auch einen Bonus und so. Ja, und dann war ich fertig. Und die anderen haben das halt eben nicht gemacht. Das heißt, die sind mit ihrem Boot gefahren, die haben vielleicht eine andere Aktion gemacht. Und dadurch habe ich quasi die ersten zwei Runden schon einmal immer ausgesetzt, was sehr effizient war. Aber das hat sich überhaupt gar nicht gut angefühlt. Ich habe mich einfach nur zu Tode gelangweilt, weil das, was die anderen gemacht haben, das hat mich ja überhaupt gar nicht interessiert. Im Prinzip.
Das ist der Punkt. Man spielt, finde ich, sehr aneinander vorbei und gar nicht wirklich miteinander. Man nimmt sich halt ein paar Spots vielleicht mal weg.
Ja.
Der eine nimmt sich jetzt ein Crewmitglied aus der Reihe, was eigentlich jemand anderes haben wollte. Aber viel mehr Interaktion ist da auch nicht.
Richtig. Also die krasseste, wo du jetzt gerade sagst, man kann einen Spot wegnehmen. Du hast ja dieses riesengroße Feld, ne? Und ich hatte den Fehler gemacht, dass ich nicht genug Crewmitglieder mir geholt habe, die mein Boot richtig bewegen können. So, dann war ich so ein bisschen gefangen und hatte noch diese eine Möglichkeit, auf einen Spot zu fahren und das zu scannen, um überhaupt meine Aktionsscheiben loszuwerden. Weil du kannst bei Endeavor, wenn du nicht klug spielst, dich wirklich gegen eine Wand fahren. Dass du an einem Spot gefangen bist und du kannst da nichts machen. Du hast zwar noch Aktionsscheiben, aber du kommst nicht weg und du wirst die auch nicht los. Oder du kommst vielleicht da weg, aber nicht weit genug weg, damit du eine sinnvolle Aktion mit deinen restlichen Crewmitgliedern machen kannst. Und das war dann so, dass ich in diesem ganzen Spielplan, das Spiel war schon weit fortgeschritten eigentlich, hatte ich diese eine Möglichkeit, auf diesen einen Platz zu fahren und da zu scannen, um überhaupt meine Scheiben loszuwerden. Und dann kam die Person hinter mir, oh, ich weiß auch nicht so, was ich machen soll. Ich scanne da jetzt einfach. Und damit war mein Zug beendet. Und alle anderen hatten noch zig Aktionsscheiben und ich nicht. Und dann habe ich gedacht, aber ich gehe jetzt einfach auf Klo. Und dann bin ich auf Klo gegangen, bin zurückgekommen, hab Handy gescrollt, hab geguckt. Und irgendwann war die Runde dann zu Ende und ich konnte nochmal mitspielen. Junge, das war vielleicht frustrierend. Ich weiß, das lag dann auch an mir. Ich hätte ja klüger spielen können. Ich hätte ja woanders hinfahren können. Aber das Spiel gibt dir dann wirklich überhaupt gar keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe noch Aktionsscheiben, dann kann ich damit vielleicht noch was anderes machen. Zum Beispiel was Kleines, dass ich einfach nur eine Ressource bekomme, so ein Notnagel, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Aber das lässt es nicht zu.
Und wenn du die Sache vor die Wand fährst, dann eben, wie du gesagt hast, schon richtig, dann siehst du halt zu, während die anderen noch 3-4 Aktionen machen. Und das fühlt sich richtig kacke an. Was man noch wegnehmen kann, sind diese Forschungen, die es ja gibt. Die kann man sich auch noch gegenseitig streitig machen. Das hat es bei unserer Runde noch mal so ein bisschen die ein oder andere Interaktion gegeben, dass halt gewisse Leute auf gewisse Forschungen dann scharf waren. Aber wirkliche Interaktion, finde ich, sieht auch anders aus. Es ist ein sehr, sehr schönes, optisch schönes Euro, aber es ist viel zu lange für das, was es ist, und eben die Möglichkeit, dass halt jemand wirklich 20 Minuten lang zuguckt, wie andere da noch ihre Aktionen machen. Die Zahnräder greifen nicht immer so schön ineinander, wie sie müssten.
Ja, also ich finde, die Variation an den Einsatzfeldern ist schon cool, weil du hast ja oft Einsatzfelder, wo du dann noch verknüpfte andere Aktionen hast, dann kannst du noch Bonusaktionen machen, oder es gibt so die Möglichkeit, Berichte zu schreiben mit Wissen, das man hat, dann hast du die Möglichkeit, den Bericht über dieses Areal zu schreiben, und wenn du den Bericht geschrieben hast und auf dem Areal andere Aktionen machst, kriegst du Boni. Wenn du ein Feld erforscht, sage ich jetzt mal, wo andere Leute mit verknüpft sind, kriegst du einen Boni und diese Person. Das heißt, du hast viel positive Interaktion. Das ist ja schon mal cool. Die schlechte Interaktion, sage ich jetzt mal, ist eher so ungewollt. Das ist halt dieses Wegnehmen oder so. Aber ich sag mal, wenn man das nicht schon 100.000 Mal gespielt hat, ich weiß nicht, worauf der andere scharf ist oder was der haben will. Ich nehme mir vielleicht so einen Bericht oder ich nehme vielleicht dieses Feld, genauso wie das bei uns passiert ist. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, dass die andere Person jetzt das bräuchte oder wollte. Ne? Den Überblick hast du bei dem Spiel glaube ich, nicht so.
Mir sehr gut gefallen hat, dass wir eben den Spielplan tatsächlich so aufbauen und das fühlte sich alles sehr, sehr schön einfach an. Das ist, es ist wirklich wunderschön auch illustriert. Das fühlte sich sehr, sehr gut an. Es geht nicht immer so Hand in Hand mit dem, was man spielerisch so tut, finde ich. Einiges fühlt sich da sehr, sehr, sehr mechanisch einfach trocken an und das Thema ist, so schön es auch ist, ist einfach, finde ich, komplett aufgesetzt.
Jo, das hätte ich jetzt auch noch angebracht. Also die Optik ist wunderschön und du denkst so, wie geil, ich erkunde das alles, wenn du über dieses Spiel redest, aber wenn du es spielst, handelst du einfach nur Symbole ab. Und du suchst den besten Weg durch den Wald der Symbole.
Und es sind nicht wenig Symbole. Nee. Sind wirklich, und sie sind teilweise klein, sie sind teilweise nicht farbenblindenfreundlich. Also ich brauchte teilweise wirklich betreutes Spielen, damit ich da einigermaßen durchkam, so in einigen Bereichen.
Es ist auch gestalterisch manchmal nicht geil, wie zum Beispiel diese Einsatzfelder gibt es, wenn du einen Bericht schreibst, da sind manchmal noch einmal nutzbare Einsatzfelder drin und anstatt, dass die einfach dann zweimal irgendwas schreiben, machen die das Symbol und winzig. Stecknadelkopf groß darunter, einfach das gleiche Symbol nochmal. Und du denkst so, hä? Was ist das da? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch wirklich kompletter Quatsch. Schreib doch einfach zweimal hin oder zweimal in groß dieses Symbol hintereinander oder so. Da hätte es 1000 Möglichkeiten gegeben, aber warum muss dieses Mini-Ding darunter sein? Ist wirklich verrückt.
Und das ist ja nicht ein Symbol, sondern es sind irgendwie 50, die man da hat. Man sieht ja alles. Es ist einfach, hinterher ist es wirklich visuell auch, natürlich ist man dann auch ein bisschen in der Ikonografie drin und kann die leichter auseinanderhalten. Aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig viel optischer Input, den man über dieses Spiel dann bekommt.
Ja, deswegen, ich denke mal auch, wenn man das erste Mal spielt, hat man so ein bisschen Analyse-Paralyse. Das war bei mir nicht so, weil ich halt so meine Crew zusammengestellt hat, dass ich gar nicht viele Möglichkeiten hatte, ehrlich gesagt. Bei mir war das nicht, oh, welches von all diesen Feldern nehme ich jetzt? Das war bei mir so, okay, du kannst noch genau einmal fahren, zwei Felder weit. Das heißt, dieses Feld und dieses Feld bleibt dir. Was kannst du da machen? Und dann war für mich immer die Entscheidung relativ schnell klar, gell? Aber das lag nicht daran, weil ich so besonders smart bin, sondern weil eigentlich genau das Gegenteil, weil ich halt so mein Ding aufgebaut habe und dass ich natürlich die Möglichkeit hatte, dass ich überhaupt diese ganzen Möglichkeiten ausschöpfen könnte, ne, auf diesem ganzen Spielbrett. Und das ist ja wirklich nachher ultra viel.
Ja, und sehr auch miteinander verschachtelt, wo man halt auch wirklich Aktionen machen kann, die ineinander greifen. Da ist schon sehr, sehr viel möglich. Und
ja.
Wir haben auch zu viert gespielt. Zwei kannten es, zwei nicht. Ich gehörte zu letzterer Gruppe und Überraschung, Überraschung, ich bin Dritter geworden. Die ersten beiden waren natürlich die das Spiel kannten. Und es war auch zum vierten, es war relativ knapp, also wir waren ziemlich abgeschlagen.
Okay. Ach krass.
Das hat man aber auch einfach gemerkt, weil wir spielerisch da erstmal reinkommen mussten und die anderen schon einen ziemlichen Plan hatten von dem, was sie da erreichen konnten, wollten und wie sie dann ihre Crew und alles so zusammengestellt hatten, während wir uns da mehr oder schlecht als recht irgendwie durch manövriert haben. Es hat auch irgendwie funktioniert, aber es fühlte sich immer irgendwie begrenzt an. Und ich hatte die ganze Zeit kein positives Feedback in dem Sinne, sondern das Spiel bestraft eher. Und ich weiß nicht, es kam kein schönes Spielgefühl eigentlich auf.
Ja, obwohl man die ganze Zeit diese positive Interaktion hat, war das bei mir genau dasselbe. Man hat positive Interaktion, aber irgendwie hat sich bei mir dieses Positive überhaupt gar nicht eingestellt. Ich war die ganze Zeit irgendwie nur genervt und ja, keine Ahnung. War für mich kein positives Spielerlebnis, aber das Spiel ist trotzdem, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Es ist ja unglaublich gut bewertet, irgendwie 8,4 oder so, glaube ich, bei BoardGameGeek. In meiner ersten Partie hat er die ganz bestimmt nicht verdient, aber ich will es ihm auch nicht absprechen.
Was das Spiel halt auch so besonders macht, ist, dass es ein relativ komplexes Spiel ist, das aber trotzdem ziemlich vielseitig ist, dass man mit unterschiedlichen Spielerzahlen auch in unterschiedlichen Konstellationen, sei es konfrontativ oder kompetitiv, wie wir es gespielt haben, oder eben auch kooperativ zulässt. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich in so einem Komplexitätsgrad.
Ich würde das sehr gerne mal kooperativ spielen, weil dann hast du auch ein Interesse daran, was die anderen tun. Mhm. Und du kannst ja auch vielleicht mal mit beraten und sagen, wenn der eine dahin geht, dann viele Augen sehen mehr, ne? Und dann kannst du vielleicht sagen, ja, aber vielleicht, wenn du dahin gehst, das ist ja auch eine Möglichkeit, weil ich will nachher das da machen und dann so kriegen wir vielleicht optimierter die Punkte hin. Dann kommt halt auch so ein Dialog zustande, sage ich jetzt mal, der Stand jetzt bei uns eigentlich eher so Schweigen war. Man hat zwar kommentiert, was man so macht, aber wir haben nie darüber geredet eigentlich, was so passiert oder so. Ne, das ist ja nochmal ein Unterschied.
Dann habt ihr so gespielt?
Wir haben, ich glaube, mit Erklärung 3,25 Stunden.
Ja, ungefähr war es bei uns auch so. Und ich muss sagen, das ist zu lang. Also 2 Stunden sind okay. 2,5 hätte ich schon gedacht, okay, ja, mit Erklärungen und so, ja. Aber waren es auch dreieinhalb Stunden und das fand ich einfach auch zu viel für das, was es ist.
Es ist die letzte Runde. Die letzte Runde, du hast 6 von deinen Leuten, du hast, wenn kommt drauf an, wie du gespielt hast, keine Ahnung, 12, 15 von diesen Aktionsscheiben. Du setzt die ein und du kannst noch 1000 Sachen machen. Und vorher waren die Leisten so ein bisschen verschieden bei allen und so. Und am Ende von der Runde hat jeder das einfach gemacht. Am Ende hatte ich auch noch, konnte ich fahren, dann habe ich mir halt Leute geholt, die auch fahren können. Dann Steps noch gemacht. Ich bin mit dem Boot von A nach B gefahren, dann kriegst du ja auch immer so einen Ankommensbonus und so.
Willkommensgeld,
und hab mir dann, genau. Hab mir das dann noch alles aufgefüllt und dann habe ich gedacht, okay, wofür diese 3 Leisten? Keine Ahnung, am Anfang hatte das, also so am Ende der 5. Runde hatte das noch irgendwie Sinn gemacht, am Ende der 6. Runde haben wir alle die gleichen Punkte dafür bekommen. Das war quasi für die Wertung komplett obsolet. Ja, keine Ahnung, hat mich sehr unbefriedigt zurückgelassen, heißt aber nicht, dass ich das nie wieder spielen will. Oft habe ich so ein schlechtes Spielerlebnis und sage, nee, brauche ich nicht nochmal spielen. Hier würde ich das tatsächlich sogar vielleicht noch gerne nochmal spielen.
Andere Frage, hast du das alte Endeavor, also nicht Tiefsee, sondern Age of Sail gespielt?
Nee.
Okay. Ich auch nur einmal und das ist auch schon ewig her. Ich fand, so groß waren die Gemeinsamkeiten jetzt nicht. Das Ganze ist eher so die im Prinzip die Auslage, wo du deine Crewmitglieder anheuerst.
Mhm, okay.
Dieses Tableau im Prinzip, diese Auslage gibt es auch im alten Endeavor.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so die große Gemeinsamkeit. Ansonsten haben die beiden Spiele nicht gefühlt, haben die sich doch ein bisschen anders gespielt. Aber okay, da will ich jetzt gar nicht so tief drin einsteigen. Dafür ist es bei mir mit dem alten Endeavor auch schon ein bisschen her. Und ich muss zumindest sagen, dass mir das neue Endeavor besser gefallen hat als das alte.
Okay. Ja, das ist ja schon mal, eine Aussage, ne?
Ich glaube, das alte ging schneller, aber das, ich will es auch nicht vergleichen. Das waren komplett unterschiedliche Konstellationen. Das neue fand insgesamt, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Das muss man dem einfach lassen. Die Gestaltung ist wirklich toll gemacht. Aber ob ich es nochmal spielen müsste, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja.
Vielleicht die kooperative Variante noch.
Okay. Ja, da sind wir uns ja einig. Okay, das war Endeavor, die Tiefsee.
Ja.
Was hast du noch so?
Ich habe auch ein wunderschönes Spiel. Das ist eine tolle Überleitung. Und zwar habe ich ein wunderschönes kleines, so klein ist es gar nicht, aber ein wunderschönes kooperatives Kartenspiel gespielt. Take Time.
Das ist lustig, weil das habe ich vor Endeavor die Tiefsee gespielt.
Wunderbar. Dann können wir doch sehr schön über dieses Spiel reden. Mhm. Es ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir ganz unterschiedliche Szenarien immer haben und jedes Szenario gibt uns vor, wo wir, im Prinzip ist das Spielfeld eine Uhr. Und an diese Uhr müssen wir unsere Karten anlegen und das Spielfeld gibt uns vor, wie wir das tun sollen, also gewisse Ziele, die wir dabei erfüllen müssen. Auf einen Ablagepunkt können zum Beispiel dann nur eine weiße und eine schwarze Karte oder so liegen. Oder auf einem gewissen Punkt muss das Ergebnis in einem gewissen Wertebereich sein, keine Ahnung, 8 bis 12 oder sowas. Und wir haben halt Karten von 1 bis 12 und die gibt es in schwarz oder weiß und die werden gemischt. Wir haben zu dritt gespielt, jeder kriegt 4 Karten, das heißt von den 24 möglichen Karten haben wir die Hälfte im Spiel, 12, und müssen dann versuchen, alle unsere Karten abzulegen und die Aufgaben zu erfüllen. wobei wir eine gewisse Anzahl, bei 3 Spielern sind es 3, auch offen spielen dürfen. Alle anderen Karten werden verdeckt gespielt und mit diesen offenen Karten können wir natürlich ein bisschen kommunizieren. Und manche Szenarien geben vor, in welcher Reihenfolge die ersten 2, 3 Punkte angespielt werden müssen. Manche Szenarien lassen es offen. Dann gibt es natürlich auch ein bisschen Optionen, dass man man ist halt frei in der Spielerreihenfolge. Wenn man jetzt zum Beispiel hat, an einem der Startpunkte zum Beispiel muss unbedingt eine 6 liegen, dann kann man kommunizieren, indem man, also nonverbal kommunizieren, indem man zum Beispiel, wer eine 6 hat, legt die einfach sofort dahin und dann wissen alle anderen, das ist eine 6, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und dann können sie der Reihe nach weiterspielen.
Ich glaube, das haben wir dann falsch gespielt, weil wir haben zwar eine Person frei anfangen lassen, aber dann haben wir im Uhrzeigersinn einfach gespielt.
Kann man, wir haben auch im Uhrzeigersinn gespielt, aber man kann sich halt den Startspieler halt relativ frei aussuchen und dadurch ist man ein bisschen, dadurch ist man frei in einer, ja, kann man ein bisschen nonverbal kommunizieren. Ja, wichtig ist halt, dass diese Karten in aufsteigender Reihenfolge am Ende die Werte sein müssen und dementsprechend weiß man, muss man halt gucken, okay, der hat jetzt vorher an den Nachbarstapel die 6 gespielt. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine 8 hinlege, dann ist der Stapel mehr oder weniger dicht, denn man hat ja nur 12 Karten und man muss ja auch gucken, dass man um die Uhr tatsächlich auch rumkommt.
Und man muss alle Karten legen.
Ja.
Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich weiß, meine Handkarte, die passt auf nichts mehr drauf, das ist ziemlich sicher. Ich lege die jetzt einfach nicht. Ne? Nee, du musst sie irgendwo
muss
hinlegen.
Du musst sie legen. Deswegen ist es ganz wichtig, über diese offenen Karten eben zu kommunizieren. Einige Sachen muss man auch einfach lernen. Da gibt es ein paar Fehler, die man einfach macht und da muss man lernen draus. Wenn man scheitert, gibt es einen kleinen Bonus sozusagen fürs nächste Spiel, dann darf man eine Karte zusätzlich offen spielen.
Krass, das haben wir auch nicht gemacht.
Dafür gibt es diese zusätzlichen kleinen Zahnräder, die man dazu packen kann.
Dafür sind die.
Dafür sind
wir
die.
Wir haben so genau, ne, die Person, die uns das erklärt hat, so, ja, ich habe die Regeln mal durchgelesen oder so, wofür braucht man die Zahnräder? Ja, die Zahnräder, die kann man sind für spätere Szenarien. Okay, dann haben wir die nicht weiter beachtet, haben die wieder in die Packung reingetan und haben gedacht, boah, das ist aber von Anfang an ganz schön schwer.
Ja, so. Wenn man keine zusätzlichen Versuche bekommt, ist es auch generell schon tricky, aber es geht auch ohne. Also man kann es auch ohne diese zusätzlichen Versuche schaffen.
Haben wir auch geschafft. Wir haben die ersten 3 Szenarien gemacht. Dafür haben wir aber auch immer, also wir haben keins auf Anhieb geschafft. Und das 4. Haben wir, glaube ich, 2-mal probiert und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Zu wie viel wart ihr?
4.
Okay, da ist es natürlich, ja, das fängt das Spiel so ein bisschen auf. Es ist einerseits schwieriger, weil du halt dann nur ein Viertel der Karten kennst. Wenn wir zu dritt spielen, kenne ich ein Drittel der Karten. Ja. Dann ne, habe ich mehr Informationen. Aber zu viert dürft ihr auch dann eine Karte mehr offen spielen. Genau. Das finde ich ganz clever.
Ja, und man darf auch vor dem Szenario kommunizieren.
Genau.
Also es ist nicht so, dass du gar nicht reden darfst, sondern du kannst sagen, okay, pass mal auf, alle Karten hier dürfen maximal 24 sein. Da oben müssen wir auf den Wert zwischen 22 und 24 kommen. Also, wer eine 12 auf der Hand hat, einfach dahin spielen, dann sind wir da schon mal safe. Jetzt kann natürlich sein, dass keine einzige 12 im Spiel ist.
Richtig.
Aber so eine Absprache darf man halt treffen. Ne? Sonst kann man auch eine 11 hinschmeißen, dann ist es ja immer noch gut nachher, gell?
Wichtig ist, dass man diese Absprache trifft, eben bevor man seine Karten kennt. Man kennt die Rücken, man sieht, okay, ich habe 2 weiße, 2 schwarze Karten und du hast 3 schwarze und eine weiße oder so, das sieht man. Aber wir wissen halt nicht, was drunter ist, deswegen, ja, man kann halt nur so ein bisschen abschätzen. Ja.
Und es kommt halt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man für Karten generell auf die Hand kriegt, weil wir hatten ein Szenario, ich glaube das 3. oder so, das musstest du mehr oder weniger mit einer 6 anfangen oder irgendwie sowas. Und die Karten, die wir auf der Hand hatten, es war quasi nicht möglich. Also wir hatten alle die höchsten Karten, die es so gibt auf der Hand und dann war es quasi nicht mehr möglich, dieses Szenario zu schaffen. Also ein bisschen Glück ist auch dabei, aber so ein Szenario dauert ja 5 Minuten, wenn man einen Kaffee dabei trinkt und dann kann man das verkraften, ne? Wenn man dann sieht, mit den Karten hätten wir das gar nicht schaffen können. Ne?
Das ist so mein kleiner Kritikpunkt, aber wie du schon gesagt hast, dauern die Szenarien echt nicht lange. Aber es ist halt zufällig, es sind halt nur die Hälfte der Karten im Spiel Und dadurch kann es eben wirklich sein, dass gewisse Konstellationen nicht zu schaffen sind.
Ja, ist trotzdem spannend, sich das zu überlegen. Du weißt es ja nicht, ne?
Nein.
Das sind alle so am Rätsel. Oh, was hat der gemacht? Was hat der gemacht? Und du denkst so,
warum hat der diese Karte offen gespielt? Was zum Henker? Das, was sollen wir denn damit machen? Hatten wir auch.
Ja. Aber ich finde das Spielsystem dahingehend eigentlich gut, weil du kannst ja nicht sagen, aber wir haben das Szenario jetzt geschafft, jetzt ist uninteressant, brauche ich nie wieder spielen.
Nee, richtig.
Das ist halt ein Spielsystem, wo du theoretisch immer wieder dasselbe Szenario spielen kannst, auch mit anderen Leuten und so, und du wirst es mal schaffen und mal nicht schaffen. Selbst wenn du dich da 100% eingegroovt hast, weil die Zahlen sind zufällig. Und jeder hat die auch noch anders verteilt. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ja gut, so machen wir das jetzt immer. So funktioniert das ja nicht. Ne? Das ist cool eigentlich. Das ist ein sehr gutes Spielsystem.
Ja, das ist sehr clever. Ich mag es auch sehr. Und ich muss jetzt einfach zu dem wunderschönen Elefanten im Raum was sagen, weil das Spiel, die Aufmachung ist einfach großartig. Das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Die Karten schwarz und weiß haben alle so Gold-Applikationen drauf, die das Ganze nochmal hervorheben und das Ganze richtig edel erscheinen lassen. Obendran sind die Karten auch richtig schöne, feste Qualität. Die Spielfelder sehen wunderschön aus, kommen alle dann auch noch in unterschiedlichen Umschlägen, wo mehrere Sachen dann immer drin sind, sodass man auch nicht alles am Anfang von sieht, sondern das Ganze so nach und nach auspackt und so. Alles richtig schön gemacht und sieht einfach wunderschön aus.
Ja, muss man sagen. Also für so ein einfaches Spiel hat das schon eine relativ hübsche Tischpräsenz, ja.
Das schlägt sich natürlich auch ein bisschen im Preis nieder. Für so ein einfaches Spiel ist es vergleichsweise teuer, finde ich. Ich glaube, okay. 35 liegt es im Moment. Und das ist schon am oberen Ende für so einen Titel.
Wenn man die Komponenten guckt, ja.
Aber es ist halt auch irrsinnig viel Wiederspielwert drin. Das,
das ist so eins von den Spielen, die du auch mit Nichtspielern gut spielen kannst. Finde ich noch eher wie Bombbusters, finde ich. Also
definitiv.
Ist noch zugänglicher wie Bombbusters, wobei dieses Gedankenspiel ja schon ähnliches ist. Du hast jetzt halt nicht keine echte Deduktion. Du kannst zwar irgendwie schätzen, was der andere gemacht hat, aber so wirklich.
Also ein bisschen ist da drin. Aber da alle nicht so wirklich miteinander reden dürfen, müssen die halt versuchen, auf ähnlicher Wellenlänge zu denken und nicht um zu viele Ecken.
Ja, aber also mir hat es auch ganz gut gefallen, ja.
Was eben halt Bombbusters finde ich einen interessanten Vergleich, weil kooperativ ein bisschen Deduktion, ja, vielleicht. Aber es ist halt auch deutlich schneller, wenn man irgendwo einen Fehler macht. Komm, nochmal, schaffen wir jetzt. Und dann ist man sofort wieder drin. Während man bei Bombbusters, wenn man da einen Fehler macht, dann ist eine halbe Stunde oder so durchaus mal futsch.
Ja, ich wollte gar nicht Take Time spielen. Das ist ja so ein Hype-Titel gerade im Moment. Jeder spricht über Take Time. Und ich, lustigerweise, wir waren nicht viele Leute auf dem Spieleabend. Ich glaube 8 oder so. Und 2 davon hatten Take Time dabei. Und dann war halt am Anfang so, ja, was spielen wir jetzt? Da kommt ja gleich vielleicht noch jemand und so, lass uns was Kleines spielen. Und dann war so, ja, lass Take Time spielen. Und in meinem Kopf war so, nee, lass mich das in 5 Jahren spielen oder so, wenn es out ist. Ich will das jetzt nicht spielen, weil so Titel, die sind bei mir immer, wenn da jeder drüber redet, dann ist das für mich direkt so eine Abwehrreaktion. Dann will ich das schon gar nicht haben. Aber ich habe es gespielt und nicht bereut.
Ja, also mir ist das mehr oder weniger egal, ob es gerade gehypt wird oder nicht. Es sah interessant aus und bei uns wir waren 8 Leute und an einem Tisch wurde halt Moon Colony Bloodbath gespielt und das ging bis 5, hätte ich auch mitgespielt. Aber weil die dann zu 5 waren und die alle unbedingt das spielen wollten, habe ich dann gesagt, alles klar, dann spiele ich Take Time, habe ich auch kein Problem, das sieht auch schön aus.
In der ersten Sekunde habe ich gedacht, die hätten bis 5 Uhr Take Time gespielt.
Nein.
Mit Moon Colony Bloodbath.
Zu 5.
Krass.
Deswegen haben wir uns dann 5-3 aufgeteilt und das ging auch. Und dann haben wir ein paar Szenarien Take Time gespielt. Und wirklich wunderschönes Spiel. Also optisch muss ich sagen, mich hat es aufgrund der Gold-Applikationen so ein bisschen an Codex Naturalis erinnert. Das hat auch mit das ganz witzig, eins der wenigen Legespiele, die sich in meiner Sammlung befinden. Ein Legespiel mit Naturthema in meiner Sammlung, aber es kommt in einer kleinen Metalldose und die Karten haben halt auch diese Goldapplikation und sehen wunderschön aus und es ist ruckzuck gespielt. Und deswegen erinnerte mich das auch ein bisschen an Codex Naturalis von der Optik her, wobei ich die bei Take Time noch ein bisschen schöner fand, die Karten. Die sehen einfach so noch ein bisschen netter aus, so die Rückseiten.
Ja, cool. Das war Take Time, oder?
Genau.
Ja, ich hätte noch was. Ich kann noch einen ganz kleinen Einschieber geben.
Schieb mal was ein, was ich gar nicht
empfehlen kann. Was haben wir nämlich irgendwann zwischendrin gespielt, glaube ich, nach Endeavor, wo du in meinem Kopf war, was soll jetzt noch Schlimmes passieren?
Berühmte aber, letzte Worte.
Ja, ja, genau. Und dann haben wir 13 Leaves gespielt. Kennst du das?
Sehr gut, das wird in meiner Spielegruppe rauf und runter gehypt.
Was zur Hölle. Ich habe in den letzten zwei Wochen 16 verschiedene Spiele gespielt. Ich habe ein Pub-Ranking nochmal gemacht. 13 Leaves ist ganz unten gelandet. Und zwar mit Abstand. Ich verstehe nicht, was das Spiel will. Du legst ja einfach Karten aus, ne, was bei sich eine 7 und jemand anderes kann rechts dann eine 8 hinspielen oder auch zwei 8en oder links eine 6, also entweder höher oder niedriger und irgendwann kann halt keiner mehr und dann, ja, werden die abgeräumt und wer als erstes keine Handkarten mehr hat, gewonnen. Und ich denke so, krass, dann lieber Uno. Also, ich will da jetzt gar nicht groß drüber reden, aber hast du es schon mal gespielt? Weil sonst können wir doch vielleicht ganz kurz drüber reden.
Ich habe es mehrfach schon gespielt, eben weil es bei mir in einer Spielegruppe rauf und runter gehypt wird. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde es auch wirklich nicht gut.
Du hast auch keine Entscheidung.
Genau das ist es. Das Spiel nimmt dir jegliche Entscheidung ab. Es ist total egal, was du machst. Das Spiel spielt sich auf Autopilot.
Die einzige Entscheidung ist ja, du kann,
nimmst du eine Karte. Und das ist die wirkliche Entscheidung, die du noch hast. Und alles andere gibt dir das Spiel quasi vor.
Ja. Aber jetzt kommt das Schlimme. Wenn du diese Karte nimmst und denkst, du hast was Kluges gemacht, spielt jemand anderes vielleicht eine Karte und du denkst, oh Mist, jetzt hat mir das gar nichts gebracht. Nein. Und noch geiler ist, du musst ja die Karten loswerden und du kannst ja andere übertrumpfen mit mehr Karten. Also du brauchst zum Beispiel da liegen zwei Sechsen und da links daneben müssen dann zwei Fünfen beispielsweise. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Der Punkt ist, dass jemand, der weit vorne ist, das Spiel kaum gewinnen kann, weil jemand, der hinten ist, auf einmal vier Fünfen legt und du mit deinen drei Karten gar keine Chance hast, das überhaupt noch hinzukriegen.
Genau.
Das Spiel zieht sich ewig in die Länge.
Das kommt drauf an. Oder manche Leute haben Glück, manche haben Pech. Was ich sagen wollte, ist, du nimmst zwar die Karte und hast dann vielleicht noch ein Pärchen auf der Hand. Aber wenn du mit einer Hand startest, ich glaube, man hat 13 Karten oder so auf der Hand, ne? Und ich hatte eine Runde, habe ich 13 Karten und davon war ein Pärchen. Damit hätte ich gar nicht mitspielen müssen. Weil du hast ja gar keine Chance. Die anderen, die hatten ausgemacht, da hatte ich noch 5, 6, 7 Karten auf der Hand. Und ich hatte ja aber auch gar keine andere Chance.
Nein. Ne?
Das war schon spannend.
Und weißt du, was das Ganze noch schlimmer macht?
Erzähl.
Das ist,
lass uns lästern.
Das ist das Thema. Ja, oder der eklatante Mangel daran. Es ist nämlich einfach, es sieht noch nicht mal schön aus.
Sieht es so sind aus halt wie Blätter. Wie ein ursprüngliches Biologiebuch, ne? Ganz früher, wo die Sachen noch überall gezeichnet waren.
So, genau, aus den 70er Jahren ein Biobuch. Ja. Und nicht charmant oder so. Und es versucht noch nicht mal ein Thema zu haben. Also, ja, es versucht es, aber es ist so lose draufgeklebt, wie es nur sein kann. Es hat null Bedeutung, ob da jetzt Blätter, Aale oder Flugzeuge drauf sind. Es ist egal. Es geht nur um die Zahl. Und es sieht noch nicht mal schön aus.
Weiß ich nicht, weil das war nämlich meine Theorie. Ich glaube, so ein Ding ist perfekt in jeder Thalia oder so, weil nämlich die Box schön aussieht. Und ich glaube, alleine damit kriegst du das Ding verkauft.
Aber nicht, wenn das 13 Leaves heißt.
Ah, weiß nicht. Ich glaube, das ist so das Hauptverkaufsargument von dem Ding, die Box. Weil die macht schon was her, finde ich.
Ja,
so
nett ist es, dass diese halt, genau, dass es eben keine Spieleschachtel in dem Sinne ist, dass man sie horizontal so auseinander nimmt, sondern dass man es wirklich so eine Schachtel ist, die in zwei Teilen so ineinander greift.
Ja.
Das ist nett gemacht, aber die Aufmachung ist jetzt, finde ich, auch nicht so super toll. Also, mich würde das Ding aufgrund der Aufmachung nicht ködern.
Ja.
Das ist ein
verdienter Platz 16.
Ja, spielerisch, ich verstehe es auch nicht. Es ist null Agenda dahinter, es dauert ewig und Es gibt so viel bessere Kartenspiele.
Mehrere.
So viel. Flip 7 ist ein besseres Kartenspiel. Und davon halte ich schon nur begrenzt viel. Aber Flip 7 ist ein besseres Spiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, besseres Spiel.
Ja, spielt also Flip 7.
Eine bessere das Beschäftigung.
Da ist mehr Spiel hinter, trifft Entscheidungen.
Ja.
Wenn ein Spiel keine Entscheidungen zulässt, dann muss es eine Geschichte erzählen. Das tut dieses Spiel auch nicht. Ich sehe die Befriedigung nicht, die man aus diesem Spiel zieht. Dieses Problem habe ich im Moment häufiger. Es gibt da so ein paar Spiele, mit denen ich hadere. Aber 13 Leaves ist eins davon.
Ja, 13 Leaves. Schnell, abrappen. Mhm. Hast du noch irgendwas Kleines oder so?
Nee, eigentlich waren das so diese Sachen, über die ich heute mal reden wollte.
Ich habe noch eine kleine Sache, ja, die muss ich unbedingt loswerden. Und zwar habe ich, das war auf dem Flohmarkt gewesen, irgendwann im letzten Sommer. Da bin ich an einem Flohmarktstand vorbeigekommen und da war so eine Kiste mit Brettspielen, so eine ganze Kiste. Und da stand drauf, Spiele 3 €. Und dann habe ich so geguckt, ah ja, das hier, das sieht irgendwie interessant aus, habe ich noch nie gesehen, was ist das so? Ne? Und dann sagt die Frau zu mir, ja, können Sie haben für 3 €. Ich sage, ja, habe ich gesehen. Nee, die Kiste. Ich sage, wie die Kiste? Ja, alle Spiele für 3 €. Und ich sage, okay, dann gucke ich mir die nicht an. Dann habe ich der Frau 3 € gegeben und diese ganze Kiste mit Spielen mitgenommen. Und da war Gierige Goblins drin, unter anderem. Gierige Goblins ist ein Echtzeitspiel.
Mhm.
Wie stehst du zu Echtzeitspielen?
Kommt drauf an. Kann wunderbar Spaß machen, können unglaublich stressig sein. Kommt wirklich aufs Spiel an. Habe ich erstmal kein Problem mit.
Ja, ich finde, es gibt einen großen Unterschied zu Echtzeitspielen. Und zwar Echtzeitspiele, die einfach nur in Echtzeit irgendwas abhandeln. Mhm. Und Echtzeitspiele, die Echtzeit mit Geschick verbinden. Und da finde ich, hast du, wie zum Beispiel dieses Katzenspiel, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Es ist in so einer kleinen Blechdose drin, ne? Da musst du ganz schnell so Katzen stapeln, so wie die auf dem Bild sind. Und es gibt immer eine Person am Tisch, die besser ist wie alle anderen. Das sind so die Echtzeitspiele, die ich nicht gut finde. Gierige Goblins finde ich auch nicht gut. Aber das macht auf einer anderen Art und Weise Spaß, weil du brauchst kein Geschick.
Überleitung war großartig, Thomas, die war genial.
Ja.
Dieser Spannungsbogen.
Ja.
Großartig. Sorry.
Ja, wir haben ja kein Geschick. Also man muss sich vorstellen, wir sitzen um den Tisch rum. In der Tischmitte sind ein Haufen weißer Steine, die so aus so einem, wie nennt sich das, bei Azul, dieses Acrylsteine oder so, gell? So richtig schöne, wertige Steine mit Gravur, gell? Die liegen in der Mitte, sind umgedreht und im Prinzip alle erstmal weiß. Das heißt, wir wissen nicht, was drunter liegt. Um diese Steine drumherum legen wir Minen, je nach Anzahl der Mitspielenden halt ein paar. Und wenn das Spiel startet, nehmen wir alle gleichzeitig Steine aus der Mitte, gucken uns diesen an. Da kann ein Edelstein drunter sein, da kann Dynamit drunter, da können Helfer drunter sein oder Monster und legen die auf irgendeine Mine. Dann nehmen wir den nächsten Stein, gucken uns den an, entscheiden, wo legen wir den hin. Dann den nächsten. Das machen wir so lange, bis wir sagen, okay, ich glaube, die Mine hier ist jetzt gut. Da habe ich viele Edelsteine reingelegt und auch ein bisschen Dynamit. Ein bisschen Dynamit ist nämlich gut, weil Dynamit multipliziert nämlich die Werte von den Edelsteinen. Die Edelsteine geben wieder Siegpunkte. Aber wenn ich 3 Dynamit in diese Mine reingetan habe, dann explodiert die. Und ich muss halt irgendwann die Entscheidung treffen, wann setze ich meinen Goblin in die Mine rein.
Mhm.
Und da alle überall hinlegen, kann es auch sein, dass zum Beispiel irgendjemand dir jetzt ein Plättchen in die Mine gelegt hat, wo du denkst, Mist, was ist denn das jetzt? Dann gibt es noch eine einzige Möglichkeit. Es gibt nämlich unter manchen Plättchen auch Fackeln. Und wenn ich eine Fackel in eine Mine reintue, darf ich unter ein Plättchen drunter gucken. Das heißt, alle greifen wild in den Tisch, greifen alle oder legen in alle möglichen Minen Zeug hin. Du versuchst dir ein bisschen zu merken, wo legst du dir dein eigenes hin, weil ein bisschen Dynamit sollte ja schon drin sein, damit du Punktemultiplikatoren bekommst und legst irgendwann deinen Goblin da rein. Und wenn alle ihre Goblins gelegt haben, deckst du halt einfach auf und guckst, was ist drin. Das Spiel wird einmal dadurch interessant, dass natürlich dieser Spannungsbogen ist. Habe ich wirklich nur so viel Dynamit, wie ich gedacht habe? Oder hat mir vielleicht jemand ein Dynamit noch untergeschmuggelt, was ich gar nicht mitbekommen habe? Und zum anderen gibt es diese Helferlein, das sind Karten. Die findest du auch, die kannst du auch in eine Mine reinlegen. Wenn die Mine nicht explodiert, ziehst du halt so eine Karte. Da steht zum Beispiel drauf, jeder Smaragd ist doppelt so viele Punkte wert. Und wenn deine Mine explodiert, explodiert sie nicht. Oder du kannst die Hälfte an Dynamit aus der Mine entfernen, sodass du noch so ein kleines bisschen Kontrolle hast. Manchmal, wenn du die richtigen Helfer hast, dass du entweder Punkte multiplizieren kannst oder schaffen kannst, dass deine Mine nicht explodiert und du auch noch Minuspunkte anstatt Pluspunkte bekommst. Um es gleich vorweg zu sagen, ich bin super schlecht in diesem Spiel. Ich greife in die Mitte, Mist, ein Dynamit. Okay, ich leg das dahin. Ich greife in die Mitte, ein Dynamit, Mist. Ich greife in die Mitte, ein Monster. Monster essen Edelsteine. Verdammt, wo lege ich das jetzt hin? Und meine Tochter so, tak, 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 tak. Und keine Ahnung, die hat irgendwie das Händchen dafür, sage ich jetzt einfach mal, das super schnell zu machen und die zieht uns immer komplett ab.
Das wäre mein Vorschlag gewesen, spiel's mal mit Kindern, aber du bist mir da meilenweit voraus und das klingt nach einem super Spiel für Kinder.
Ja, also meiner Tochter macht super viel Spaß. Das erste Mal, wo wir es gespielt haben, war sie komplett genervt. Weiß nicht, vielleicht hatte sie da gar keine Lust. Und dann habe ich schon gedacht, irgendwie habe ich gedacht, es wird ihr gefallen und da habe ich halt weggepackt, ne? Und irgendwann ging es dann zu Oma und dann haben wir gesagt, ja, was möchtest du denn für Spiele mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, das mit den Goblins. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe irgendwie so gedacht, das hätte dir nicht gefallen, ne? Und jetzt hat sie letztens selber nochmal gesagt, ja, lass uns das doch nochmal spielen. Und irgendwie hat es ihr doch gefallen, weil sie auch gemerkt hat, dass sie da irgendwie ein Händchen für hat, sich das eigentlich ganz gut merken kann, was wohin gelegt wird, schnell aufnahmefähig ist und ihre Goblins dann so verteilen kann, dass sie da ziemlich haushoch dann auch gewinnt.
Ich musste an zwei Spiele denken, als du das Ganze beschrieben hast. Okay. Deswegen die erste Frage, die sich vielleicht andere Leute auch stellen. Hast du schon mal Galaxy Trucker gespielt?
Tatsächlich nicht, aber das macht man ähnlich. Man baut sein Raumschiff zusammen und fliegt dann.
Genau,
ne?
Man hat einen großen Stapel an Teilen in der Mitte liegen und in Echtzeit nimmt sich jeder da Teile raus und guckt, oh, eine Laserkanone, die brauche ich da vorne, oh, guck mal hier, Batterie, die brauche ich da, oh, guck mal hier, Laderaum, und dann puzzelt man sich sein Raumschiff zusammen und wirft Teile wieder rein und wieder weg und baut und ein heilloses Durcheinander und Chaos. Da musste ich gerade natürlich dran denken, weil das klingt sehr ähnlich. Nur halt sehr viel gestreamliner und einfacher und ein bisschen fieser vielleicht, weil die Phase ist bei Galaxy Trucker ein bisschen solitärer. Mhm. Das andere Spiel, an das ich denken musste, heißt Hoch den Becher.
Oh, das habe ich schon sehr oft gesehen und auch immer mal bei eBay Kleinanzeigen kaufen wollen, hab's aber bis jetzt noch nie gemacht.
Weißt du was? Das kriegst du von mir. Das steht hier nämlich lange rum und das bringe ich dir mit.
Okay,
tipptopp. Ist ein Spiel, das kam hier nie zum Einsatz, weil das nämlich ein Spiel ist, jeder hat so einen großen Plastikbecher, der ist da wirklich mit drin. Jeder hat so einen großen 10 Zentimeter hohen oder 12, keine Ahnung, großen Plastikbecher vor sich. Und in diesen Plastikbecher muss man halt entweder Wein oder Gift oder Gegengift oder so reinfüllen. Okay. Und das reihum, das Ganze ist nicht in Echtzeit, sondern das geht in Runden. Und jeder füllt dann geheim was rein. Jeder ist dann obendrein noch ein Charakter mit irgendwelchen Sonderfähigkeiten. Okay. Das Ganze ist sehr viel komplexer, als es klingt. Und man möchte natürlich auch alle Gläser irgendwie ein bisschen im Auge behalten, sich seins so ein bisschen raussuchen. Und auch da klingt Gierige Goblins wie eine schön gestreamlinete Version davon.
Ja, cool. Ja, das hört sich auch interessant an. Und mit Hoch die Becher habe ich, wie gesagt, schon öfters geliebäugelt.
Ich bin da durch Tabletop draufgekommen, wie auf viele Sachen damals. Und Raise the Goblet heißt es auf Englisch. Da gab es eine Tabletop-Folge zu. Und das ist dann bei mir mal, gab es, glaube ich, mal irgendwann in der Spieleschmiede oder so im Angebot, ist dann bei mir eingezogen und wurde nie wirklich gespielt und steht seit Jahren rum. Und das bringe ich dir mal mit.
Tipptopp, freut mich.
Brauchst du nicht mehr nachgucken.
Gut. Weißt du, von wem Greedy Goblins oder Greedy Goblins, wie es im Original heißt, von wem das ist, welcher Autor das ist? Richard Garfield.
Witzig.
Der hat es gemacht.
Witzig. Ich hatte jetzt nicht alle Garfield-Titel auf dem Schirm, aber ja, das klingt nach etwas, was Richard Garfield gemacht haben könnte. Der ist manchmal auch sehr eklektisch als Designer.
Ja.
Sehr cool.
Ist halt ein cooles Absackerspiel. Ja, wie gesagt, es ist auch jetzt nicht so hoch bei mir im Kurs, aber ich würde es jederzeit wieder mitspielen, vor allen Dingen, weil es meine Tochter mag und dann kommt sowas natürlich gerne und öfters auf den Tisch.
Ja, sehr schön. Cool.
Ja. Das waren so die Sachen, die ich heute mitgebracht hatte. ja, wenn du auch durch
ich
bist?
Glaube, dann
so denn sonst noch irgendwas?
Ich könnte immer über meine ganz furchtbare Kindheit reden. Nein, eigentlich A, hatte ich keine furchtbare Kindheit und B, nein, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen.
Ja. Na gut, dann würde ich sagen, wenn ihr Anregungen habt oder uns irgendwie kontaktieren wollt, schreibt uns einfach unter podcast@qualitydowntime.com. Bewertet uns gerne auf allen möglichen Plattformen bei Apple, bei Spotify oder sonst überall, wo ihr wollt. Ihr könnt uns über Instagram kontaktieren, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr irgendwelche Fragen habt oder wollt, dass wir über irgendwas diskutieren.
Oder wie einfach gesagt, eine coole Geschichte zu einem der Spiele habt, über die wir geredet haben. Das sind Spiele, die tolle Geschichten erzählen können. Vielleicht habt ihr da was richtig Cooles erlebt.
Absolut. Also so Stories, über die lässt sich natürlich auch immer reden. Ja, würde uns freuen, wenn wir da ein paar Stories oder Geschichten von euch zu lesen bekommen. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ganz viel Spaß beim Spielen. Ciao.
Tschüss.
Wer das hört, hat das beste Hobby der Welt.